Ich sage Grüezi miteinander, Bonjour und Ciao mit Klimaanlage auf Vollgas ist der nächste Halt des Besenwagens die Schweiz. Wie ein schwarzer Uhrwerk laufen hier die Höhenmeter vom Blatt und im Contre-la-Montre auch die Sekunden. Wer am Ende die kürzeste Zeit hinter seinem Namen stehen hat, hören wir auf unserer heutigen Runde. Anschnallen, Ohren auf und willkommen im Besenwagen FAM, der Radsport-Podcast powered by Morten. Mein Name ist Tanja Erath und mir gegenüber sitzt
Lynn Teutenberg. Hallo Tanja.
Hallo Lynn.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und Bicarb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf Bicarb und Flavors. Es ist heiß und es wird noch heißer. Wir sitzen hier bei mir in der Wohnung uns mal wieder gegenüber und wir haben noch eigentlich eine Erklärung offen, warum es jetzt wieder eine vierwöchige Pause gab. Erzähl du doch mal, sonst werde ich wütend.
Ja, wir saßen hier vor 2 Wochen auch mit unserem Gast. Erste Mal Premiere, dass wir eigentlich alle 3 vor Ort aufgenommen haben. Und dann haben wir die Aufnahme beendet und dann war hinterher so, ja, die Tondatei ist leider nicht nutzbar.
Ja, die lässt sich online abspielen in diesem Tool, mit dem wir aufnehmen, aber die Tondatei lässt sich nicht transferieren. Deshalb war unsere, ich glaube, wir haben 1:50 insgesamt aufgenommen, auch mit Gast. Wir verraten jetzt nicht, wer es war, weil dann haben wir nochmal die Möglichkeit, sie nochmal einzuladen und das Ganze, wenn sie noch Bock drauf hat. Und ja, 1:40 oder 50, die wir detailliert über den Giro gesprochen haben, hinfort. Ich bin immer noch ein bisschen, oder ich bin immer noch sehr wütend in mir drin, weil einfach auch die Vorbereitung hat gedauert. Die Aufnahme war 2,5 Stunden lang mit allem drumherum. Und das ist irgendwie gerade einfach auch in meinem Zeitplan was ich dann einfach merke, dass ich das dann nicht mehr nachholen kann. Wir haben dann überlegt, ob wir es nochmal in der Woche machen. Aber ich bin dann in so einen Spät-Spät-Nacht-Nacht-Nacht-Nacht-Block. Nee, gelogen. Nacht-Nacht-Spät-Spät-Spät-Spät-Spät-Spät-6-mal-Spät-Block gegangen. Und dann ist es halt wirklich doof, da morgens noch kurz vorm Dienst einen Podcast aufzunehmen, weil man das ja auch nicht so zwischen Tür und Angel machen will. Gerade mit Gast auch oder Gästin. Dementsprechend musstet ihr jetzt warten und wir drücken alle die Daumen, dass es heute funktioniert, weil es tatsächlich gefühlt außerhalb unserer, wie sagt man da, außerhalb unserer
Macht
steht, wenn die Podcast, also der Podcast hat die ganze Zeit 99% Upload gezeigt und das zeigt uns ja eigentlich, dass die Datei hochgeladen ist und am Ende stand dann Fehler einfach nur. Und man denkt sich halt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe, also, ja, wir können jetzt halt nochmal die 1:40 nochmal aufnehmen. Aber ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst und wir euch da ein bisschen mitgenommen haben. Wir versuchen das jetzt heute mit einem anderen Tool. Und ich versuche wieder an mein Tool von früher dran zu kommen, mit dem ich auch Plan Z aufgenommen habe. Und dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen routinierter und hoffentlich besser laufen.
Ja, das mit der Technik ist nicht so unser Ding, wie es scheint. Wir haben da irgendwie auch einfach Pech, habe ich das Gefühl.
Genau, weil das ist ja die Sache. Also ich glaube, es liegt außerhalb unserer Macht, weil, wie gesagt, ich kann halt nur, wenn ich, es ist ein bisschen wie, wenn man Reel schneidet und hochlädt und auf einmal sagt Instagram so, ja, Reel konnte nicht hochgeladen werden, dann kann ich das ja nicht beeinflussen, dass das dann hinfort ist. Deshalb, ja, es liegt nicht an uns, würde ich mal wirklich mit Abstand behaupten, weil bisher hat es ja dann auch doch immer geklappt mit den unterschiedlichsten Files und dass es diesmal dann gar nicht nutzbar war. Wir haben zwar eine Voice-Memo, aber weil ich halt einen offenen Wohn-Ess-Bereich habe und Küche und Flur, ist der Hall gottlos. Deshalb haben wir euch das nicht antun wollen. Dementsprechend ja, müssen wir jetzt den Giro skippen, beziehungsweise wir können ja noch kurz, ihr wisst alle, was passiert ist, sage ich jetzt mal. Jeder, der uns zuhört, glaube ich, und jede, die uns zuhört, weiß Bescheid, was beim Giro passiert ist. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, wir haben noch ein paar schöne Sachen analysiert und detailliert drüber gesprochen. Aber nun ist es so, meldet euch, wir schicken euch die Voice-Memo zu, wenn ihr wollt.
Ja, wir arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck daran, dass wir uns nicht mehr ärgern müssen, dass wir quasi umsonst aufgenommen haben und ihr nicht mehr so lange warten müsst, dass wir da einfach irgendwie eine Lösung finden, dass unsere Aufnahmen sicher rausgehen und ihr die auch regelmäßig hören könnt. Deswegen sorry an der Stelle und ja, wie gesagt, wir haben uns, glaube ich, mit am meisten darüber geärgert, dass wir jetzt hier die Folge nicht liefern konnten, weil, wie gesagt, wir haben uns da viel Mühe gegeben, auch in der Vorbereitung und so und für die Folge und haben uns sehr geärgert, dass wir die jetzt nicht veröffentlichen konnten. Nichtsdestotrotz, es geht weiter und ja, einfach neuer Versuch heute.
Neuer Versuch und das Gute ist auch beim letzten Mal, wir wollten eigentlich Gossip einbauen und haben den Gossip dann am Ende ganz vergessen. Und jetzt können wir einfach direkt mit dem Gossip starten. Lotte Kopecky, wir wussten ja alle, okay, sie und Axel Merck sind jetzt das neue belgische Superpower-Radsport-Pärchen. Und auf einmal mache ich mein Insta auf und ich sehe Lotte Kopecky im weißen Kleid und denke mir so, Digga, what?
Die ich glaube, das dachten sich viele.
Die haben einfach geheiratet und vor allem nach einem, ich glaube, die sind ein Jahr zusammen oder kein Jahr?
Genau, ein Jahr sind sie jetzt plus minus, glaube ich, zusammen. Ich meine, man weiß es nicht so genau.
Nee, das wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen, ne?
Aber
und Chloe Dygert auch nicht. Entschuldigung.
Ich glaube, das hat viele überrascht, weil es ja doch relativ früh jetzt kam, als ich meine, nach einem Jahr zu heiraten, ist ja schon relativ früh, auch großer Altersunterschied. Und jetzt so mitten in der Saison wäre jetzt auch nicht mein erster Wunschdatum, weil der Giro lief gleichzeitig. Andere Rennen liefen gleichzeitig. Also ich weiß noch, ich war an dem Wochenende in Belgien, weil ich Dwars-Dwar-Westhoek gefahren bin.
Weil ich eingeladen war.
Ich war nicht zur Hochzeit eingeladen. Und wir sind dann aber Radfahren gewesen mit Shari Bussard und Kim Lecourt-Pinard, die halt beide dann nachmittags auf dieser Hochzeit waren. Und Shari musste aber am nächsten Tag auch Rennen fahren. Also es war irgendwie ganz wild, ich weiß nicht, dieses Hochzeitsdatum, der frühe Start, aber ich meine, gut, am Ende, also.
Ja, also am Ende.
Wenn sie glücklich macht.
Love is love, ne?
Ja, das ist richtig.
Und wir freuen uns natürlich, aber ich glaube, es kam überraschend und auch, wie du sagst, der Zeitpunkt, die meisten heiraten ja dann doch einfach zum Start der Offseason.
Ja, um die Feier auch richtig genießen zu können. Also,
und alle Leute, die.
Lotte ist auch in der Tourvorbereitung.
Ja.
Das ist jetzt ja auch nicht der Moment, wo du dann ausgelassen deine Hochzeit richtig feiern kannst.
Ja, finde ich.
Denke ich.
Ja, und vor allem auch einfach so viele Leute, die dann parallel Rennen fahren, die ja trotzdem zu deinem Leben dazugehören, die du dann vielleicht nicht einladen kannst.
Vielleicht wollte sie auch einfach nicht so viele einladen und hat es deswegen jetzt gemacht, dass nicht so viele Zeit haben.
Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, ich finde schon, dass sie jetzt nett wirkt wie jemand, der so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen möchte. Also ich finde auch so, sie ist ja jetzt niemand bei einem Podium oder bei einem Interview, der so wirkt, als wäre das jetzt ihr Favorite Spot und als würde sie das total
das
genießen.
Ich auch nicht, ja.
Und ich finde schon, dass man als Braut im weißen Kleid schon sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit an diesem Tag steht. Ich finde das auch sehr problematisch. Deshalb verstehe ich, dass man das Ganze dann vielleicht in einem kleinen Rahmen haben will. Und von daher vielleicht gar keine schlechte Idee, da niemanden vor den Kopf zu stoßen oder vielleicht auch einfach Leute einladen zu können und dann zu sagen, ach du, weißt du, kann sie ja eigentlich die Startlisten anschauen und dann sagen so, ach, du kannst nicht kommen, alles aber
schade. Weißt du,
vielleicht verdammt. Wollte sie zum Beispiel Demi nicht einladen und dachte sich dann so, okay, beste Ausrede, die fährt Rennen und ich sag so, ach, ich heirate, komm gerne vorbei, ach, du kannst nicht, sorry. Who knows?
Vielleicht, man weiß es nicht, aber von den Bildern sah es trotzdem so aus, als hätten sie da einen schönen Abend gehabt.
Ja.
Und am Ende muss es ja dem Brautpaar Spaß machen und man macht es nicht für irgendwelche anderen Leute.
Ja, und ich fand auch, sie sah auch sehr schön aus, muss man
auf
sagen.
Auf jeden Fall, sie hat ja dann auch zwei Outfits, hat sich dann nochmal umgezogen für die Party. Und
das könnte dir auch passieren, ne?
Das
wie ich dich kenne.
Könnte mir auch passieren, denke ich, dass ich da das ein oder andere Mal vielleicht das Outfit wechsle.
Ja, aktuell muss man Outfits auch regelmäßig wechseln. Es ist wirklich sehr, sehr heiß. Ich muss ja sagen, für mich ist es mein absolutes Lieblingswetter. Ich liebe das, einfach morgens mit den Klamotten rauszugehen, mit denen ich dann abends auch von der Arbeit genauso wieder heimradeln kann. Und ich liebe es, bei diesem Wetter Radfahren zu gehen und nur darüber nachzudenken, wo kriege ich mein nächstes Wasser her? Wie halte ich mich halbwegs kühl? Ich finde es irgendwie schon richtig, richtig schön. Andererseits muss ich jetzt halt auch keine Intervalle fahren, sondern kann einfach so vor mich hin tüdeln.
Ja, ich sag's ja, wie es ist. Als ich gestern den Berg rauf und runter meine V2-Max-Intervalle gefahren bin, habe ich schon auch einiges in Frage gestellt. Da dachte ich mir so, kann ich jetzt nach jedem Intervall an der Tankstelle anhalten oder ist das zu viel?
Hat dein Papa dann gefragt, Papa, kann ich nach jedem Intervall anhalten?
Ja, so ungefähr. Also da war auch so ein großer Eiswürfel-Kühltruhe. Da habe ich kurz überlegt, ob ich mich da zwischendurch mal reinlegen kann. Die Tankstelle hatte auch kaum noch Wasser, weil die gesagt haben, ja, es halten auch alle Radfahrer hier gerade an. Ja. Die hatten das gar nicht so auf dem Schirm, hat jetzt für die nächste Lieferung mehr Wasser bestellt.
Ja, ich war kürzlich auch Radfahren und wir haben einen Zwischenstopp gemacht beim Edeka in Rösrath. Und dann ist so Edeka Lidl und dann dachten wir, okay, komm, gehen wir zum Edeka. Edeka eigentlich immer besser sortiert. Dann komme ich da rein, es war wirklich gefühlt nichts mehr da. Eis gab es gar keins mehr. Getränke gab es irgendwie nur noch in Glasflaschen, was ja okay ist. Aber ansonsten war einfach alles geplündert. Und es war jetzt nett, es war irgendwie, ich hatte halt Montag frei nach Wochenende. Und es war halt ein Montagmittag. So, aber es war einfach alles weg.
Ja, es ist schon krass. Aber ja, am Ende ist es so heiß, man muss halt quasi ja jede Stunde fast anhalten, um Flaschen aufzufüllen.
Ja.
Da muss man schon die Route fast richtig planen, dass man da nicht zu weit irgendwo ins Nirgendwo fährt, weil ja, sonst wird es auch gefährlich irgendwann.
Voll. Also vor allem im Bergischen kann dir das ja passieren, dass du einfach stundenlang ist übertrieben, aber lange Zeit einfach nicht mehr an irgendeiner Tankstelle vorbeikommst oder gibt es ja dann auch irgendwie keinen Kiosk oder sonntags haben dann auch die Einkaufsläden nicht auf und dann muss man echt teilweise, also wir haben dann an so einer Kirche angehalten, weil da war irgendeine Veranstaltung, haben gefragt, ob wir Flaschen auffüllen können. Das war dann auch super nett. Das waren irgendwie so Dudes, also war tatsächlich nur Dudes, die Boxen bauen, also haben sie uns dann erzählt. Die bauen Boxen und dann treffen die sich einmal im Jahr und hören Musik über ihre selbstgebauten Boxen. Das war so das Wochenende. Und deshalb war das halt irgendwo im Nirgendwo, weil sie sagen, da stören sie niemanden und können halt laut Musik machen. Und wir waren halt voll lost und keiner hatte mehr Wasser. Und dann haben wir bei denen einfach unsere Flaschen aufgefüllt. Und die meinten halt so, ja, das Wochenende ist jetzt vorbei. Wir haben auch noch Cola und Mineralwasser und Bier im Keller. Alles gekühlt, wenn ihr was wollt. Aber dann dachten wir, wenn wir jetzt anfangen, Bier zu trinken, dann wird's auch wild.
Dann wird die Heimfahrt auf jeden Fall hart.
Genau, deshalb haben wir uns dann stattdessen auf die Heimfahrt fokussiert und haben dann hier, jetzt ist ja gerade Pride Month und am Heumarkt gibt es so einen kleinen aufgebauten Beach. Also da ist einfach Wasser aufgeschüttet und so ein kleiner Pool.
Echt? Da war ich, habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Ich bin da halt bisher immer nur vorbeigefahren, weil es ja mein alter Arbeitsweg war und habe aber nie gehalten. Und sonst habe ich das einfach nur beim CSD gesehen. Und jetzt haben wir das dann angepeilt, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen dann dahin und trinken ein Aperölchen und stellen unsere Füße in den kalten Pool. Und das war wirklich nett, weil du sitzt dann so zwischen da fährt ja dann die 1, die 7, die 9. Das heißt, du sitzt eigentlich so zwischen Straßenbahn und auf der einen Seite zweispurig, auf der anderen Seite zweispurig und hast aber so Beach-Feeling, weil Füße im Sand und den Pool nebenan. War auf jeden Fall sehr nett. Und da haben wir uns dann eine Pizza hinbestellt. Das war auch gut. Da haben wir einfach so angegeben, so Gay Beach Bar heißt es, glaube ich. Gay Beach Bar und diesen Platz, auf dem das ist. Und dann kam der Voltfahrer und hat uns die Pizzen gebracht.
Das klingt auf jeden Fall ganz nett.
War auf jeden Fall richtig nett. Ja, also ich hab's jetzt bisher sehr genossen. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich ein paar Tage frei hatte nach diesem gottlosen Arbeitsblock und dann einfach jeden Tag Fahrrad fahren konnte. Und hab dann auch ein richtig schönes Erlebnis gehabt. Dann höre ich gleich auf mit meinen Radfahr-Stories. Aber ich bin dann an dem einen Tag, wollte ich eigentlich nicht so lange fahren und hatte mir aber trotzdem zur Sicherheit zwei große Flaschen mitgenommen. Weil ich einen Termin hatte, hätte ich nach eineinhalb Stunden wieder zurück sein müssen. Der Termin wurde dann gecancelt. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich auch länger fahren. Und ich habe gedacht, ich mache mal was anderes und fahre so Richtung Leverkusen beziehungsweise auf der Seite so Dormagen raus. Und da fährt man halt schon so am Rhein entlang, was ja manchmal ein bisschen Kälte kältisch übertrieben, aber so ein bisschen kühlere Luft mit sich bringt, aber man fährt halt so voll in der Sonne. Und dann bin ich irgendwann gedreht und dachte mir, okay, ich hatte halt nichts zu essen dabei und bin dann trotzdem fast 3 Stunden gefahren. Und mein Wasser war dann auch langsam zu Neige, weil ich mit den 1,5 Stunden halt kalkuliert hatte und halt dementsprechend auch getrunken habe. Und auf dem Rückweg kommt man dann an der Fähre vorbei und da gibt es so ein kleines Haus, Gasthaus, das heißt, glaube ich, zur Fähre. Und dann bin ich da reingelaufen und dann hat mich der Typ direkt so angesprochen, so, ja, kann man dir helfen? Und das wirkte so feindlich, so ein bisschen so, ja, was willst du jetzt hier so verschwitzt mit Helm? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich wollte eigentlich nur eine Cola und ein Eis. Und dann meinte er, ja, da unten haben wir so einen Laden oder so, die haben dann so einen kleinen, ja, einfach so einen Wagen da stehen, wo man dann halt auch Plastikflaschen bekommt. Und habe ich gefragt, ja, kann man da auch mit Karte bezahlen? Dann meinte er so, nee, Karte kann man nur hier bezahlen. Dann meinte ich, ja, dann müsste ich doch hier. Und er so, ja, kein Problem. Was willst du denn für ein Eis? Und dann machen wir dir eine Cola. Und dann war so ein richtiger Switch so in der Stimmung, hat man so gemerkt. Dann war der super nett. Dann hat er mich gefragt, wie lange ich heute fahren bin und ob mir die Hitze jetzt nichts ausmacht. Dann haben wir so kurz gequatscht. Und dann wollte ich bezahlen. Und dann sagt er so, nö, geht aufs Haus. Finde ich klasse, dass du heute bei dem Wetter unterwegs bist. Und es war so süß. Dann habe ich einfach so ein Stracciatella-Eis und eine große Cola geschenkt bekommen. Und ich fand es einfach so, der Vibe am Anfang war so richtig weird. Und dann war das super nett. Und ich bin, glaube ich, die letzten 30 Kilometer so freudestrahlend nach Hause geradelt, weil es einfach so eine nette Interaktion dann war.
Ja, mega cool. Also, ich meine, bei dem Wetter muss man sich irgendwie gegenseitig helfen, aber es war auf jeden Fall sehr nett.
Ja, also das fand ich richtig schön. Das war so mein Erlebnis.
Highlight der Woche.
Genau, mein Highlight der letzten Woche. Aber wie ich hörte, hattest du auch ein paar Highlights.
Auch Lowlights.
Also ich eher Lowlights. Du hast nur angeteasert per WhatsApp und ich habe gesagt, erzähl's mir nicht jetzt, erzähl's mir im Podcast. Und ihr seid jetzt live dabei, während ich die Story höre, die Lynn bisher nur angeteasert hat.
Ja, also mich hat die Hitze hier auch ein bisschen unvorbereitet getroffen, muss ich sagen, weil ich war die letzten 10 Tage in den Bergen. Ich war in Livigno im Höhentrainingslager und habe das gar nicht so mitgekriegt, dass es hier auf einmal so heiß geworden ist, weil da war es eigentlich ganz angenehm von den Temperaturen.
Was hattet ihr da für Temperaturen so?
Unterschiedlich, so um die 20 Grad meistens. Also ich meine, bergauf fühlt sich dann alles ein bisschen wärmer an. Man muss aber sagen, bevor ich ankam an dem Tag, da hat es nochmal geschneit. Also
echt?
Da war ganz wildes Wetter.
Das kann man sich jetzt überhaupt, also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen.
Gar nicht.
Ich habe gestern so nur, ich weiß gar nicht mehr warum, bei irgendwas war ich im Shopping waren oder habe irgendwas bei Zalando geguckt und dann wurde mir eine Winterjacke angezeigt und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man jemals wieder eine Winterjacke trägt.
Nee, ja, das war auch ganz, ganz verrückt irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Also wirklich vor, ich meine jetzt 2 Wochen, war da oben auf dem Berg Schnee und wir sterben hier bei 40 Grad in der Sonne. Und genau, ich war dann quasi an dem Tag, nachdem wir unsere andere Folge aufgenommen hatten, bin ich nach Livigno gefahren. Und dann lief das auch alles ganz gut. Und auf einmal zeigt mein Auto so an, Getriebestörung, Weiterfahrt möglich. Dann dachte ich schon, das ist ja super.
Aber Weiterfahrt möglich.
Weiterfahren möglich. Dann habe ich meine Mama angerufen, die arbeitet in der Autowerkstatt, die hat dann mit denen gesprochen, okay, was mache ich jetzt? Ich war halt irgendwo kurz vor der Grenze und hatte ja auch noch eine Weile vor mir. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, wenn es geht, versuch halt nach Livigno zu fahren, dann hast du 10 Tage Zeit, dich quasi drum zu kümmern, was da ist. Dann bin ich ganz langsam gefahren. Dann hat sie gesagt, ja, die haben gesagt, maximal 100 fahren.
Ich wollte gerade sagen, was ist bei Teutenbergs langsam fahren?
Nee, ich bin dann wirklich, also ganz gemächlich,
okay,
80 bis 100 gefahren, habe echt wirklich tranquilo gemacht. Und es war so ganz komisch, weil das hat sozusagen, das Getriebe hat immer so durchgedreht, als wäre das so ins Nichts gegangen. Aber es hat, also es ist ein Automatikwagen, ist jetzt auch nicht das irgendwie. Ja, und dann lief das auch im Flachen alles ganz gut, aber ich musste ja dann auch noch den Berg hoch.
Mhm.
Und dann kann man den einen Berg kann man mit so einem mit einem Zug so durchfahren. Da gibt es so einen Tunnel. Das heißt, dann bin ich da schon auf den Parkplatz drauf, bin dann mit dem Zug da durchgefahren. Da bin ich schon als Letzte auf den Zug drauf, weil ich dachte nicht, dass mein Auto dann nicht mehr geht.
Ja.
Und ich dann quasi
den
in der Mitte
Zug
von dem
hier.
Zug stehe,
oh
und
Gott,
keiner kommt da mehr runter.
Ja.
Habe ich schon richtig Stress gehabt. Dann von dem Zug runter, es war alles noch okay und dann bin ich dann den Berg hochgefahren. und konnte schon nur noch so 50 fahren. Alle Autos mich angehupt. Oh. Ich habe schon richtig Stress gekriegt. Ich sehe so immer, die Temperatur vom Auto geht weiter hoch. Ich dachte schon so, um Gottes Willen. Dann.
Das heißt, geschwitzt hast du auch, obwohl es nicht so heiß war.
Ich auch wirklich schon im Auto richtig Stressschweiß gehabt. Und dann war der letzte Berg quasi, bevor man dann nach Livigno reinfährt. Und ich bleibe auf einmal so stehen.
Also einfach Motor aus, fertig, oder wie?
Ja, also ich habe dann quasi, dieses Getriebe hat immer nur noch durchgedreht. Ich habe dann, wenn ich Gas gegeben habe, kam einfach nichts mehr an. Und dann stand ich da hinter einer Kurve.
Oh, scheiße.
Rechts und links so Absperrung. Das heißt, ich konnte auch nirgendwo an den Rand irgendwie rollen oder so. Selbst rückwärts irgendwie nirgendwo hinrollen. Und dachte so, oh Gott, das will jetzt stehe ich hier. Warnblinker angemacht. Und dann jedes Mal, wenn ich dann versucht habe, Gas zu geben, ist der Wagen nur rückwärts gerollt. Dann habe ich da erstmal geguckt, okay, mit der automatischen Handbremse, dass ich dann quasi wie manuell die einstelle, um bergan wieder zu fahren. Dann habe ich das Automatikgetriebe in manuell umgestellt. Bin dann manuell erster Gang, dann irgendwie mit 20 km/h weitergerollt, bis ich irgendwo am Rand anhalten konnte. Dann habe ich bei Komoot geguckt, wie weit es noch bis zur Kuppe ist. Das waren 2 Kilometer. Dann dachte ich, okay, schaffe ich. Dann bin ich wirklich, die Busse haben mich überholt und so. Ich war 20 km/h, habe ich da versucht, den Berg da hoch zu robben und dachte immer so, wenn jetzt bloß nicht stehen bleiben. Hab oben in neutral geschaltet, bin einfach runtergerollt, auf so einen Parkplatz drauf, hab den ADAC angerufen und hab mich da abschleppen lassen müssen und wurde dann von da abgeholt. Und es war zum Glück nicht mehr so weit. Also ich hätte noch einmal durch den Tunnel fahren müssen und dann wäre ich halt in Livigno gewesen.
Ja, aber
ich habe mich nicht getraut, durch den Tunnel zu fahren, weil das ist eine Einbahnstraße.
Voll.
Und dann dachte ich, ja, bleibe ich da mitten im Tunnel stehen, dann kommen von vorne und von hinten Autos, dann habe ich ja ganz verloren.
Also ich bin ja eh kein Tunnelfan, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt auch wenige Tunnelfans. Aber die Vorstellung, in einem Tunnel liegen zu bleiben und Hölle. Nicht mehr wegzukommen.
Hölle.
Wirklich.
Weil vor allen Dingen, wie gesagt, das ist Einbahnstraße, du kommst da halt auch nicht vorbei. Wenn ich dann in der Mitte vom Tunnel stehen bleibe, dann stehst du da auch.
Oh Gott.
Nee. Das heißt, nee, ich bin dann vor dem Tunnel stehen geblieben, habe mein Auto da abgestellt und wurde dann vom ADAC abgeschleppt und von Lukas, dem Bundestrainer, von den Männern dann abgeholt.
Oh Gott.
Und ja, hatte dann kein Auto mehr. Aber ich musste ja auch aus Livigno wieder zurück.
Ja.
Bin ich 11 Stunden mit dem Zug gefahren.
Oh nein. Und hat dann jemand deine ganzen Sachen mitgenommen und
ich
Fahrrad?
Ich hatte
und
dann
so?
Zum Glück, einer von den Jungs hat einen Radkoffer dabei.
Ja.
Und konnte mir dann seinen Radkoffer ausleihen, dass ich halt mein Rad einpacken konnte. Weil sonst hätte ich auch nicht trainieren können, hätte ich mein Rad nicht mitnehmen können.
Stimmt.
Weil die anderen sind noch länger da geblieben und sind dann direkt zur deutschen Meisterschaft angereist. Das heißt, ich bin dann mit Radkoffer und Koffer und ich hatte aber auch so Rolle dabei und so, weil man weiß ja nicht, wie das Wetter wird. Und
weil vielleicht schneit's,
ja. Muss ich dann alles den anderen mitgeben und krieg das dann zur deutschen Meisterschaft und nehme das dann wieder mit nach Hause. Aber es war super.
Okay, also ich hatte sehr viele positive Erlebnisse und du hast auch viele negative mitgenommen. Aber sonst war Höhentrainingslager gut.
Ja, sonst war es sehr schön. Also hatten echt eine coole Zeit. Und dann, wie gesagt, als ich kam, war das Wetter auch gut. Und haben da gute Stunden in der Höhe und an den Bergen absolvieren können.
Das heißt, du hast die Rolle gar nicht gebraucht, die du eingepackt
hast. Ich habe die Rolle nicht gebraucht, die war umsonst. Hätte ich mir sparen können. Aber besser haben als brauchen. So. Und mein Problem ist auch immer, ich denke, ich bin mit dem Auto, kann ich ja auch alles mitnehmen.
Ja, ja. Ja. Und das kann ich mir vorstellen.
Wenn du dann
Auto
aber kein Auto mehr hast, dann hast du auf einmal ganz schön viele Sachen. So. Dann hat sie hier noch eine Tasche, dann hatte ich hier noch das ganze Kaffeezeug dabei und sowas.
Ja, weil da muss man sagen, da wird ja auch für Höhentrainingslager, wird ja schon auch die Limits ausgereizt. Ich weiß noch, ich habe einmal in Kühtheit Höhentrainingslager gemacht und dann kamen Christa und Lisa auch noch dazu, also Christa Riffel und Lisa Klein. Und die waren mit Lisa Skoda unterwegs und die hatten 2 Rennräder dabei, 2 Zeitfahrräder und beide noch einen dicken Koffer. Und saßen zu zweit in diesem Auto und bis heute verstehe ich die Physik dahinter nicht, wie die alles in dieses Auto gepackt haben. Also weil jeder, der schon mal versucht hat, 2 Räder in ein Auto zu kriegen, ein 3. Rad und Zeitfahrräder sind jetzt auch nicht so wie ein Rennrad, die man so richtig leicht und gut einschlagen kann. Es ist schon.
Die sind auf jeden Fall sperriger, ja. Man übt quasi immer Tetris spielen beim Autopacken.
Ja. Also wer das auch perfektioniert hat, aber auch einfach deshalb, weil sie immer sehr viel Gepäck hat, Laura Süßemilch. Einfach so, kleines Auto, aber immer den größten Koffer. Dementsprechend kann die richtig Tetris.
Ja, die kann das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, als Radfahrer, man übt es irgendwie generell. Ich bin mal, das war mein erster Bahnlehrgang, wo ich mit dem Auto hingefahren bin. Da sind wir mit 4 Rädern plus Gepäck, 2 Leute, mit meinem Ford Fiesta nach Frankfurt-Oder gefahren. Und da frage ich mich bis heute, wie wir das geschafft haben. Wir waren halt beide sehr klein. Wir konnten dann die Räder einfach so reinstellen.
Ja.
Quasi, also Laufräder raus und dann haben die Rahmen halt gerade so reingestellt in den Fiesta reingepasst. Das war ganz wild.
Krass. Ja, also Skills auf jeden Fall erlernt und anscheinend deine Autoskills auch. Also ich weiß nicht, ob ich einfach komplett in Panik ausgebrochen wäre, wenn ich da stehen geblieben wäre und da schon den ADAC angerufen hätte oder ob ich da in manuell gestellt hätte und mit der Handbremse mich da...
Naja, das Problem war, ich stand halt wirklich so direkt hinter so einer Kurve. Ich dachte, okay, hier kann ich auf gar keinen Fall stehen bleiben, weil ich habe dann auch den ADAC angerufen und dann haben die halt gesagt, ja, es dauert 1,5 bis 2 Stunden, bis jemand kommt. Stell dir vor, ich hätte da 2 Stunden einfach auf der Straße. Ich hätte ja die ganze Zeit Todesangst gehabt, dass mich von hinten jemand umfährt.
Ja.
Deswegen, also ich war schon ganz froh, dass ich...
Dreieck aufstellen, ne, Lynn?
Das ist richtig. Ich war dann schon ganz froh, dass ich es da noch auf dem Parkplatz geschafft habe. Und dann hat der vom Abschleppdienst mich auch angerufen und hat dann auch gesagt, ja, Sie können auch einfach den Schlüssel auf den Reifen legen, wir holen das Auto dann ab und schreiben ihn dann, wenn wir es abgeholt haben. Dann dachte ich mir, es fährt sowieso nicht mehr. Es kann jetzt auch keiner klauen. Dann habe ich das Auto da stehen lassen, habe mich abholen lassen.
Aber das ist immer noch dein Ford Fiesta?
Nee, das war das Auto von meinen Eltern jetzt.
Ah, okay.
Und der wird jetzt dann vom ADAC, danke an der Stelle, hier wieder nach Köln geschleppt und dann hoffentlich repariert.
Ja, das Witzige ist nämlich, ich habe kürzlich wegen Autos bei Skoda auch geschaut und dann tauchte dein Name auf der Seite auf.
Ist das so?
Ja. Da stand irgendwie so deutsche Athleten, bla bla bla. Und dann Lisa Brennauer, Lynn Teutenberg. Und dann dachte ich mir so, warte mal, fährt Lynn nicht fort? Und das war so richtig also, so gut, dass auf der Skoda-Seite mit deinem Namen geworben wird und du einfach fortfährst.
Vielleicht muss ich mich da nochmal melden. Vielleicht habe ich das noch nicht mitbekommen, dass ich Skoda-Athletin bin.
Ja, also frag mal nach.
Weil ein Auto habe ich ja noch nie gesehen.
Genau, also dein Name steht auf der Seite. Vielleicht springt ja immerhin ein Leasing oder sowas raus.
Da müsste ich mal nachfragen, wenn das mit dem anderen Auto jetzt nicht mehr zu retten ist, vielleicht.
Genau.
Schöne Grüße an der Stelle, Skoda. Ihr könnt euch ja auch mal melden. Nee. Aber es ist mir auf jeden Fall neu.
Ja, zeige ich dir gleich mal. Also wenn ihr euch für Skoda interessiert, Lynn Teutenberg, Skoda-Athletin, ohne es zu wissen.
Ohne Skoda jemals gefahren zu sein.
Ich finde, da kann man schon mal nachhören. Und du warst nicht nur im Höhentrainingslager, du warst auch noch in Thüringen aktiv, aber nicht als Fahrerin, wie ich hörte.
Richtig. Das war so ein bisschen dann auch der Stress, dass ich rechtzeitig wieder zurückkommen musste, weil ich dann direkt von Livigno nach Gera gefahren bin, um da das Rennen zu kommentieren. Ich habe quasi mal Seitenwechsel gemacht. Ich wollte eigentlich fahren, es ist dann dabei... Mein Team ist leider nicht gefahren und die Nationalmannschaft hat auch keine Mannschaft zusammengekriegt. Dementsprechend.
Weil du nicht gefahren bist.
An mir lag es nicht. Okay. Ich wollte. Und ja, dann hat mich Paddy gefragt, ob ich nicht mit ihm das Rennen kommentieren möchte.
Jeder, den hier nicht kennen sollte, Paddy mit I. Paddy mit I macht ungefähr so alles in Richtung. Versuche, Radsport in Deutschland sichtbar und hörbar zu machen, sage ich jetzt mal, Form von Dokus,
schon
in Form von Übertragung.
Vielen, vielen Jahren. Also.
Genau, also der ist da richtig engagiert und macht es auch richtig gut. Also wenn ihr euch mal ein paar Dokus anschauen wollt über auch kleinere Teams und KT-Teams, wie das da aussieht und abläuft, dann kann man das auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, er hat einen YouTube-Channel, ne?
Ja, genau. YouTube und dann einfach bei Instagram, da ist dann bestimmt auch alles verlinkt.
Genau, ansonsten
cooler Typ
Paddy unterstrich mit unterstrich i bei Instagram und da findet ihr dann auch die Verlinkung, ich sehe es gerade, zu YouTube und seinen Videos, die könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, er war schon auch schon mal beim Besenwagen der Männer, als Gast
bestimmt
zugegen.
Ja, auf jeden Fall hatte der mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm das Rennen kommentieren möchte. Und dann dachte ich, wieso eigentlich nicht? Und bin dann nach Gera gefahren. Wusste auch gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse. Aber
ist ja meist so, ne?
Ja, bin da einfach mal hingefahren. Und ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich wohl.
Es war nicht so luxuriös, wie man sich das vorstellt. Wir saßen in so einem Anhänger, wo die das halt produzieren quasi. Die transportieren ihre Kameramotorräder mit diesem Anhänger, laden dann die Motorräder aus, stellen dann Campingtisch und Campingstühle rein, bauen da drauf die Technik und dann sitzt du da bei 50 Grad da drin gefühlt und keinem Tageslicht so ungefähr und kombinierst da 4 Stunden Radrennen.
Aber ich kann dich beruhigen. Also ich habe ja jetzt bisher Weltmeisterschaft kommentiert und Tour de France kommentiert und auch für den International Feed. Und da ist auch wenig Platz. Es ist sehr heiß. Es gibt aber eine Klimaanlage, Lüftung, die ballert aber nur gegen deine Beine, aber so kalt, aber oben kommt von der Kälte gar nichts an. Das heißt, die Hälfte deines Körpers ist eiskalt. Du musst eine Jacke oder eine lange Hose anziehen oder eine Jacke über die Beine, weil draußen ist ja auch wieder so heiß, dass du eigentlich nicht mit einer langen Hose dahin gehen kannst. Dann legst du was über die Beine, weil es wirklich schmerzhaft kalt wird. Und oben platzt dein Kopf, weil da immer noch so eine krasse Hitze herrscht. Und das war dann Tour. Und bei der WM waren wir einfach in der Schweiz, abseits 800 Meter vorm Ziel, abseits der Strecke. Also wir haben nicht mal die Strecke gesehen. Normalerweise bei der Tour sitzt man halt zumindest wirklich an der Ziellinie und kann auf die Ziellinie sehen. Aber bei der WM saßen wir einfach abseits der Strecke, 800 Meter vorm Ziel, in so einem, nicht Bauwagen, sondern in einem von diesen Containern, so Baucontainern. Das war's. Es war einfach nur ein
Baucontainer. Wir haben auch gar nichts gesehen. Also wir saßen, wie gesagt, in diesem Anhänger. Wir haben von dem Rennen an sich gar nichts mitbekommen, außer das, was wir auf dem Bildschirm gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, es war trotzdem echt ganz witzig. Und Paddy hatte zum Glück auch einen Ventilator dabei. Ja. Nur das Problem ist, du darfst ihn halt gar nicht so hoch einstellen, weil sonst hörst du im Mikrofon die ganze Zeit den Wind. Das heißt, wir hatten dann auch nur auf den Beinen quasi. Aber ja, trotz Hitze war es trotzdem eine gute Erfahrung. Und die beim Radrennen haben auch geschwitzt.
Ja, das wird auch, glaube ich, noch Thema werden für diese Woche. Da geben wir auch noch gleich so ein bisschen Ausblick. Und wir hören auch auf jeden Fall noch von einer der Protagonistinnen des Rennens in Thüringen. Ja, erzähl doch mal, du warst ja vor Ort. Erzähl doch mal, was passiert ist und warum die Protagonistin, von der wir später noch hören werden, da so einen großen Anteil dran hatte.
Ja, erstmal vielleicht so ein bisschen zu dem Background von dem Rennen. Also es gab ja früher die Lotto Thüringen Ladies Tour bis 2024 und die musste dann aus verschiedenen Gründen zumachen, sage ich mal. Also das Rennen gibt's nicht mehr, was halt super schade ist, weil es war, glaube ich, die älteste Frauenrundfahrt der Welt schon. Also auf jeden Fall ein Rennen mit super viel Historie und auch die haben sich wirklich vom Status bis zu 1. Pro die letzten Jahre hochgearbeitet und immer ein cooles Rennen, wo ich auch echt gerne gefahren bin.
Voll und vor allem halt auch eins der wenigen deutschen Rennen, weil man muss ja sagen, ich habe da gestern auch mit irgendjemand drüber gesprochen, dass es schon manchmal einen Unterschied macht, in deinem Heimatland ein Rennen zu fahren, weil irgendwie total, ich finde es, also vielleicht geht es dir auch anders, aber komischerweise dieses, die Bekanntheit der Art der Straßen, allein auch nur die Straßenschilder, irgendwie macht das so einen anderen Vibe und man fühlt sich, keine Ahnung, heimischer und sicherer auf der Straße, weil sich alles so bekannt anfühlt im Vergleich zu, keine Ahnung, du fährst in Amerika oder du fährst in Australien oder du fährst in England, wo irgendwie die Straßen anders sind, die Schilder anders sind, vielleicht auch die Richtung, in die man fährt oder auf der man fährt, wenn man Rechts-Links-Schwäche hat, so wie ich. Alle, die mich gefragt haben, ob dieses L, weil ich habe letztens eine Story gepostet, wo man ein L auf meinem Oberrohr sieht. Ja, es ist als Orientierung, wo links und rechts ist. Das hilft halt auch nicht. Deshalb, ich finde schon, dass man oft in Rennen, heimischen Rennen besser fährt. Und ich finde, das merkt man ja auch manchmal an den Ergebnissen, dass Fahrerinnen, die ihr Heimrennen fahren, da besser performen als im Ausland. Und ich glaube, das ist so eine Zusammenschau aus dieser Bekanntheit. Und deshalb finde ich es auch super schade, dass halt so ein Rennen wie Thüringen, weil es gibt einfach wenige Rennen, wir haben schon mal gesagt, rund um Köln, Hamburg, Cyclassics, ihr könntet alle mal nachziehen. Oder BEMA Cyclassic heißt jetzt, glaube ich, mittlerweile. Und neben den Männerrennen vielleicht auch mal ein Frauenrennen anbieten, Frankfurt.
Ja, voll. Also ich meine, wir haben halt nur Stuttgart und dann quasi mit dem Wegfall der Thüringen-Rundfahrt dann wirklich nichts mehr an deutschen Rennen gehabt für Frauen. Und ja, ich finde, es macht vom Gefühl so einen großen Unterschied und wie du gesagt hast, auch von der Performance und von der Wahrnehmung auch der Leute und sowas, dass es auf jeden Fall cool ist, dass halt dann jetzt Teile der Organisation oder Teile der Leute, die in der Organisation der Lotto Thüringen Ladies Tour, glaube ich, sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir wollen hier irgendwie doch nochmal was starten und halt jetzt eben die Lotto Thüringen Women Cycling Challenge ins Leben gerufen haben. Auch relativ kurzfristig, um halt den Status nicht zu verlieren, den die Lotto Thüringen Ladies Tour sich so hart erarbeitet hat mit dem 1. Pro und haben dann quasi jetzt das Rennen auf die Beine gestellt, um das dann die nächsten Jahre vielleicht auch nochmal auszuweiten, was halt mega cool ist und was ich hoffe auch sich jetzt wieder zu was Großem entwickelt, weil eben das Rennfahren im eigenen Land halt so wichtig ist für uns Sportlerinnen und auch für die Wahrnehmung von allen Leuten hier.
Und vor allem auch für die kleineren Teams, muss man sagen.
Eben, einfach eine gute Chance für die kleineren deutschen Teams auch internationale Rennen zu fahren. Da waren jetzt auch viele deutsche Fahrerinnen dabei, die vielleicht vorher noch nie ein UCI-Rennen gefahren sind, für die das einfach eine super Chance war, sich zu zeigen und da...
Und Erfahrung zu sammeln einfach.
Genau, da dabei zu sein. Ja, und dann hat dieser Klein zum Beispiel auch einfach aus deutscher Hinsicht da ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ist am Ende 5. geworden, aber war wirklich bis 2 Runden oder ist 2 Runden Verschluss dann eingeholt worden, war alleine draußen, ist eine Solo-Attacke gefahren, super stark gefahren und musste dann nur in der letzten Runde am Berg halt abreißen lassen von den ersten 4. Aber ja, da hat man auf jeden Fall auch nochmal gesehen, was das dann auch macht mit dem Rennfahren im eigenen Land und war auf jeden Fall ein super starkes Ergebnis und am Ende konnte Marit Reimarkes vor Jurani Blanco gewinnen, also Jugendpowered Hells 1 und 2 gemacht, die das Rennen auch wirklich bestimmt haben. Also die waren da schon mit Abstand das stärkste Team in der Mannschaftsstärke und sind da wirklich das Feld auch von vorne auseinandergefahren und waren dann halt zu zweit in der Viererspitzengruppe und konnten dann auch 1 und 2 machen.
Genau, aber Lisa auf jeden Fall den Move an sich initiiert, würde ich sagen, mit der Attacke.
Voll, ja.
Und dann hören wir einfach mal von ihr, was sie dazu zu erzählen hat.
Ich fand es mega cool, dass sie überhaupt so ein Tagesrennen gemacht haben. Das Feld war ja nicht ganz so groß, aber ich fand das eigentlich ganz cool mit der großen Runde und auch nochmal mit dem Stadtkurs. Und ich war echt überwältigt, auch als ich da jetzt dann da echt mir ein Herz gefasst habe und rausgefahren bin. So am Berg, die Leute haben mich dann auch irgendwie gekannt und meinen Namen gerufen so und mich den Berg da hoch angefeuert. Deswegen habe ich auch nochmal einen Post gemacht, weil es mich echt berührt hat und ich fand das, also ich fand es schon mega. Und ich war ja dann, ja wie gesagt, aus Devinio draußen und Lukas hat auch gesagt, also der wohnt ja dort. Du kannst da gut fahren und so, du hast Druck, du siehst hier gut aus und hat mir da auch nochmal echt Mut gemacht. Also das war richtig nett. Und ja, Karl war ja die Rennleitung, mit dem habe ich am nächsten Tag dann auch noch trainiert. Also es war irgendwie ein cooles Event. Ich habe mich mega gefreut, dass das alles so lief. Und ja, das Rennen mit dem Stadtkurs war schon zäh durch den Anstieg. Und die erste Runde sind die natürlich da voll reingefahren. Da habe ich natürlich schon investiert, um vorne zu sein und auch gut Position zu halten. Ich habe da fast schon ein bisschen zu viel investiert und war dann am Berg relativ schnell auch wieder hinten. Da sind die echt ganz schön drüber gehackt, da bin ich auch ganz schön weit abgefallen und musste ganz schön zurückprügeln. Das hat mich enorm viel Energie gekostet. Aber ich bin halt da reingefahren, da lief der Motor noch gar nicht so richtig, weil es davor halt einfach langsam war. Ansonsten, der Hankerberg auf der großen Runde tat auch weh und da hatten wir auch eine gute Teamtaktik. Genau, da kam ich auch relativ schnell wieder zurück. Ja, mit dem Stadtkurs war halt cool, wegen Zuschauer und so. Der Berg war schon anstrengend, logisch, also für mich vor allem dann. Aber als ich da dreimal dann mit drüber geruppt bin und immer wieder zurückkam, da habe ich mir so, gut, jetzt geht es irgendwann vielleicht auch nochmal richtig los und entweder ich bin dann halt direkt weg oder ich fasse mir nochmal ein Herz und versuche nochmal was. Und ja, hätte ich in der letzten Runde, hätte ich da ein bisschen tiefer gehen können, hätte ich vielleicht noch irgendwie zurückkommen können, Siegchancen gehabt, aber hätte, wäre, wenn. Ich konnte einfach an dem Tag auch nicht so krass tief gehen. Ich war einfach noch ein bisschen müde von dem ganzen Training, was ich da gemacht habe, von Heat-Training davor, von der Anreise. Irgendwie war halt so, wie es war, aber ich habe das echt genießen können und ich war auch, also ich hatte auch da echt einen Kopf fürs Rennen fahren, war da echt sharp sozusagen und ja, so vom Teamseite her waren wir wirklich super betreut auch und war ein cooles Squad da auch, war cool, mit den Mädels da zusammenzufahren. Laura war auch echt gut drauf und das war das erste Rennen mit Mayra, total positiv überrascht. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, dort mit der Mannschaft so zu fahren. Ja, negative Sachen gibt es jetzt nicht so viel. Bin ein gutes Ergebnis gefahren, deswegen will ich es auch dabei belassen. Und auch tipptopp, wie sie es veranstaltet haben. Klar, wir sind ein bisschen später losgefahren, weil irgendwie das Radio da nicht ging, aber auch das war alles okay. Hat mir gefallen. Ich hoffe, dass wir es irgendwie wieder hinkriegen. Ist schon immer ein Act, das zu organisieren. Habe immer mal ein Video geschickt bekommen dann danach. Ihr habt das sehr gut kommentiert. Paddy und du, großes Lob an euch. Habt da auch sehr, sehr viel Positives gehört. Genau, und vor allen Dingen bei dir. Du kennst halt auch jede Fahrerin, das war nice. Ja, so viel zu Gera. War eine coole Sache auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht natürlich. Wenn man gut fährt, macht es einem natürlich auch immer Spaß. Aber ja, war natürlich auch hart. Also ich bin da schon mit Charakter losgestiefelt. Und hatte dann wirklich guten Punkt erwischt, im Sitzen da losgefahren, ganz von ganz hinten. Aber ja, hab da auch meine Wege gelitten und hoffe, das bringt jetzt was für ja, die nächsten Rennen.
Genau, und Lisa wird also Fünfte für Rembe. Und ich bin auch mal gespannt, was das Team so in den nächsten Jahren zeigen kann. Und haben ja auf jeden Fall auch mit sehr guten Fahrerinnen, glaube ich, zum einen einen guten Vibe innerhalb des Teams, weil ich glaube, mit jeder Fahrerin in dem Team kann man neben angenehmen Ausfahrten und Rennen auch immer einen guten Abend haben. Alles auf jeden Fall Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind und mit denen man eine gute Zeit haben kann. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was diese Teamdynamik auch sonst mit sich bringen kann, weil das ist ja manchmal mehr wert als der beste Teamsupport, wenn einfach die Stimmung im Team auch gut ist und wenn man sich da gegenseitig supportet.
Ja, auf jeden Fall merkt man, dass die Mädels da unter sich eine gute Stimmung haben und auch das Team, ich meine, die sind in ihrem ersten Jahr und sind jetzt auch ihr erstes World Tour Rennen schon gefahren mit Kopenhagen Sprint, wo wir gleich nochmal kurz drüber reden können. Die machen da eine super Entwicklung, geben sich alle super viel Mühe und das Männerteam das Männerteam dazu besteht ja schon länger und jetzt mit dem neuen Frauenteam ist es auf jeden Fall eine super Entwicklung und ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch auf jeden Fall noch wachsen. Und die fahren ja jetzt schon echt auch super gut zusammenrennen. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung für den deutschen Frauenradsport.
Voll. Und einfach auch so dieses Sprungbrett für junge Fahrerinnen, ein Team zu haben in Deutschland, das einfach trotzdem den Weg in internationale Rennen bahnt oder einfach auch deutsche Rennen, wo man internationale Erfahrungen mit internationalen Fahrerinnen sammeln kann und damit sich einfach zeigen kann und auf sich aufmerksam machen kann und Erfahrungen sammeln, damit man nicht, sag ich mal, ein bisschen blind und unvorbereitet in UCI-Rennen reingeworfen wird, ohne das irgendwie mal in so einem geschützteren Rahmen erlebt zu haben. Was ja einfach der Vorteil ist, wenn sich viele immer fragen, warum sind die belgischen Fahrerinnen und die holländischen Fahrerinnen so stark? Weil die halt einfach nichts anderes machen seit der Jugend, als in großen Feldern Rennen zu fahren, wo man bei uns, also ich meine, was ist ein großes Feld im deutschen Frauenradsport bei so einem kleinen Rennen, sind irgendwie so, wenn man mehr als 12 Leute am Start hat. So.
Ja, ich meine, die Bundesliga-Rennen, da sind schon noch größere Felder. Ja, genau.
Aber die sind halt trotzdem auch weniger.
Aber auch
Rennen.
Da musst du erstmal hinkommen. Und ja, deswegen, das ist ein super Sprungbrett für junge Fahrerinnen, für die Bahnfahrerinnen. Einfach auch gut, um neben der Bahnsaison da ein gutes Straßenprogramm zu fahren. Also ja, es hilft auf jeden Fall allen, denke ich, dass dieses Team auch jetzt ein Frauenteam ins Leben gerufen hat.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, Kopenhagen Sprint, da war Rembe auch dabei. Als World Tour Rennen. Am 13.06. spektakulär, kann man eigentlich über dieses Rennen trotzdem nicht sprechen, weil es ist wieder passiert, was immer passiert, wenn es ein Sprintrennen gibt, in dem Lorena Wiebes am Start steht.
Ja, das also nach ihrer Pleite beim Giro, den wir zwar besprochen haben, was ihr nicht gehört habt, wo sie disqualifiziert wurde, dann Kopenhagen Sprint sich wieder mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet und wirklich also wieder in einer Souveränität gewonnen. Da kann halt einfach niemand gegensetzen.
Genau, also es gibt zwar einen kleinen Break und am Ende noch eine Solo-Attacke, kommt dann aber zum Sprintfinale und Wiebes gewinnt sehr komfortabel wieder, wie wir es halt von ihr gewöhnt sind. Wo sie auch komfortabel gewonnen hat, noch so als Side-Fact, die hat ja noch ihren kleinen Side-Hustle Gravel-Fahren, wo sie zufällig Weltmeisterin ist und dann ab und zu mal bei einem Gravel-Rennen im Weltmeistertrikot am Start steht. Und da hat sie jetzt in Luxemburg auch wieder ein Gravel-Rennen für sich entschieden. Ja, läuft bei ihr. Und ich finde es auch so, ich fand es einfach so witzig wieder, weil, also wir haben ja jetzt in der letzten Folge drüber gesprochen und diese ganze Disqualifikation war ja schon so ein bisschen arguably, also klar, wir haben gesagt, wir finden es eigentlich gut, dass für alle die gleichen Regeln gelten und dass man sich da auch mit Erfolg nicht unbedingt rauswinden kann. Aber es war halt irgendwie so ein bisschen komisch, sie nach dem Sieg und nach dem Wiegen dann zu disqualifizieren und dann halt irgendwie so ein bisschen dieses Geschmäckle, dass danach eine Italienerin alle Sprintetappen gewinnt und ewig lang im Maglia Rosa ist. Das hat das Ganze halt so ein bisschen komisch für die Außenwirkung gemacht, obwohl wir halt auch gesagt haben, gut, Regeln sind Regeln, die gelten für jeden. Nichtsdestotrotz hat Lorena Wiebes, wenn man ihr Instagram verfolgt hat, einfach so gesagt, ja gut, wenn ich eine Giro fahre, ja, mache ich halt hier schöne Einheiten zu Hause. Hat viel von zu Hause gemacht, war aber auch an der Strecke und hat mit angefeuert noch. Also es scheint ihr und ihrer Leistung überhaupt nichts abgetan zu haben. Und statt Giro hat sie dann einfach gesagt, dann fahre ich halt auch noch ein Gravel-Rennen und bereite mich damit für die Tour vor. Ist auch okay.
Ja, die findet dann andere Wege. Wie gesagt, hat ja dann Kopenhagen-Sprint noch dominiert und so. Und fürs Team, glaube ich, trotzdem ein großer Verlust gewesen. Einfach auch mit dem rosa Trikot tragen, die Möglichkeit noch auf mehr Etappensiege und so. Aber ist jetzt auch nicht so, dass sie sonst nicht genug gewinnt.
Nee, sie ist trotzdem ihr Geld wert, würde ich sagen. Dann hatten wir noch, auch das ist relativ schnell erzählt, das ist sozusagen das Pendant, gefühlte Pendant zu Lorena Wiebes, wenn es in die Berge geht. Nicht so richtig, weil sie die nicht so alt eingesessen ist wie Wiebes, aber die neue Entdeckung des Jahres. Paula Blasi gewinnt sozusagen ihr Heimrennen. Und da liegt es, glaube ich, nicht nur daran, dass sie sich wahrscheinlich in Straßen in Katalonien wohler fühlt als auf anderen, aber sie gewinnt zum einen die Rundfahrt, die Volta Catalunya der Damen und gewinnt neben dem GC noch beste katalanische Fahrerin, das Bergtrikot und Best Young Rider Jersey.
Ich habe da so ein Foto gesehen, da haben sie so ganz viele Puppen neben ihr aufgebaut.
Genau, weil sie einfach gar nicht alle Jerseys tragen kann. Sind einfach
jetzt sie ja nicht mal alle in der Hand halten genau. Können, dass man sie alle sieht.
Also das lief auch für Paula Blasi. Da bin ich auch einfach gespannt, wie das alles weitergeht. Celia Geri, die auch, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, wird zweit im GC. Also auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und wer sich auch zurückgemeldet hat nach Verletzung bzw. Sturz und Verletzung, Frau Voss ist wieder am Start.
Und ja, die hatte sich ja bei der Vuelta noch Schlüsselbein gebrochen und ist jetzt aber wieder zurück. Und Wismar Liesebike hat da auch gezeigt, dass sie, was da die Sprints betrifft, auf jeden Fall die Überhand haben und konnten dann mit Wenhoven und Voss halt die erste und die dritte Etappe im 1 und 2 beenden und haben sich da sozusagen quasi abgewechselt für den Sieg. Also sehr dominant.
Und eigentlich müssen wir an der Stelle auch mal sagen, liebe Grüße hier an Movistar. Ne? Movistar scheint auch unseren Podcast zu hören, weil wir haben, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war, nach dem
Auf
Tracker.
Auf jeden Fall früh.
Genau, sehr früh. haben wir nach dem Tracker darüber gesprochen, dass es eine Fahrerin gibt, die man auf jeden Fall beobachten sollte, nämlich Ginia Kalori. Und die hat Tracker gewonnen gegen Cat Ferguson. Cat Ferguson, bekanntermaßen, fährt für Movistar. Und dann haben die sich gedacht so, warte mal, Cat war eigentlich ein sehr guter Einkauf. Und wenn es jemanden gibt, der die abhängt, ja, dann kaufen wir die auch ein. Dementsprechend Glückwunsch, dass ihr unseren Podcast gehört habt und unserer Empfehlung gefolgt seid. Und jetzt werden wir Tina bei Movistar auch im richtigen World Tour Team begleiten können und sehen, was da noch so kommt.
Ja, ich glaube, da können wir jetzt gespannt verfolgen. Wie gesagt, wir haben es direkt quasi erste Stunde mitgekriegt.
So nehme ich.
Und da bin ich gespannt, wie es dann auf jeden Fall nächstes Jahr wird in der World Tour für sie.
Auf jeden Fall. Und ihr hier auch. Also ja, wenn ihr Tipps braucht für Fahrerinnen, meldet euch bei uns. Wir können euch sagen, wer groß rauskommt.
Richtig. Und wo wir dann hier schon mal in der Schweiz sind.
Da bleiben wir auch.
Bleiben wir auch gleich in der Schweiz, würde ich sagen. Und kommen jetzt dann endlich mal auf die Tour de Suisse zu sprechen. Bei denen war es auch heiß. Aber die Frauen hatten wenigstens das Glück, dass sie früh gefahren sind. Da war es vielleicht nicht ganz so heiß wie bei den Männern.
Ja.
Also, die hatten da andere Probleme dafür, aber...
Ja, aber ich fand, es sah jetzt hitzemäßig nicht richtig entspannt aus, wenn man sich die Bilder angeschaut hat.
Nee, ich
habe... Und die Fahrerin auch.
Auch ein bisschen mit Tims Freundin Kontakt gehabt, die auch gefahren ist. Und deren erstes Problem war, dass sie halt ja immer um 9 oder 9:30 Uhr schon Start hatten. Dementsprechend teilweise vor um 7 das Hotel schon verlassen haben. Was jetzt... Also mir wäre das jetzt gar nicht entgegengekommen.
Ach, komisch.
Das wäre weit vor meiner Aufstehenszeit gewesen.
Ja, das ist immer so. Wenn Lynn und ich vor meinem Spätdienst aufnehmen wollen, dann ist ja so, ich muss eigentlich so um 11 muss ich mich ungefähr fertig machen für die Arbeit. Und dann ist Lynn so, ja, also ich würde ungern vor 8 aufstehen. Also eher so Richtung 9. Okay, cool. Dann wird's eng. Also das sind just pro-cyclist problems.
Ja. Ja, Schlaf ist auch wichtig für die Regeneration.
Auf jeden Fall. Ja. Damit kann man sich immer rausreden.
Genau.
Ja, also.
Nee, aber Tour de Suisse, glaube ich, erste Rennen, was komplett Männer, Frauen gleich gemacht hat. Erste Rundfahrt. Die Frauen sind morgens gefahren, die Männer nachmittags. Und um das halt zeitlich hinzukriegen, mussten sie halt so früh starten, die Frauen. Cooles Konzept, finde ich eigentlich.
Man könnte sich abwechseln.
Ja, wobei das auch schwierig ist. Wenn du dann abends so spät ins Hotel kommst und am nächsten Morgen wieder so früh raus musst,
ja, das stimmt.
Wird es dann auch zäh.
Das stimmt allerdings, aber vielleicht so, weiß ich auch nicht. Der eine startet früh, nee, es ist mit dem Wechseln.
Das
mit den
Problem
Wechseln ist wirklich
war halt
blöd.
Auch, dass sie Start und Ziel immer am gleichen Ort hatten und auch Zielrunden, glaube ich, bei jeder Etappe hatten, was für die Zuschauer vor Ort natürlich dann viel schöner ist, ja. Was es dann logistisch aber schwer macht. Ich meine, wenn man halt Start und Ziel woanders macht, könnte man sagen, okay, die Frauen starten zuerst und dann fahren die Männer schon mal los, während das Frauenrennen noch läuft und fahren den dann quasi hinterher, um da ein bisschen das zeitlich zusammenzufügen. Aber ja, so war es halt schwer, weil ja dann quasi erst das Frauenrennen komplett zu Ende sein musste, bevor die Männer starten konnten.
Und man muss ja aber auch trotzdem sagen, ich meine, es gibt Schlimmeres, also man fliegt manchmal für ein Eintagesrennen nach China und muss sich da zeitlich auch anpassen.
Richtig.
Dann kann man auch mal 3 aufstehen. Stunden früher aufstehen als sonst.
Das ist richtig.
Für 5 Tage.
Und wie gesagt, bei dem Wetter vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen.
Genau. Es gibt ja auch Leute, die jetzt einfach da draußen wahrscheinlich auch. Vielleicht hört ihr uns ja zufällig, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt und es ist gerade 6 Uhr morgens und ihr genießt noch die erfrischende Kühle.
Da schwitze ich lieber.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist einfach so, nee, also da gehe ich um 11 aufs Rad und nicht mehr so, geh doch früher aufs Rad, dann ist es auch kühl. Aber gut, ich gehe jetzt auch gleich um 13 Uhr so in der brütenden Hitze bei 38 Grad aufs Fahrrad.
Ja, das klingt auch idyllisch.
Ja.
Nochmal ein bisschen schwitzen.
Ja, ich muss aber auch jetzt sowieso, also ich ziehe jetzt einfach mal für ein paar Tage um zu in den Keller, weil ich jetzt Nachtdienste habe Und hier in der Wohnung ist jetzt einfach wirklich, wirklich warm. Und dann muss ich ja schlafen, wenn es draußen 38 Grad hat. Und es, also, ich, das geht bei einer Nacht geht es. Dann schläft man halt einmal schlecht. Aber ich habe jetzt 4 Nächte. Und dann wird es schon so, wenn ich am, ich muss dann auch bis Montag, dann muss ich Montagmorgen noch die Visite machen. Wenn ich da mit 4 Tagen kaum schlafen, Hitze, dann noch 2 Sätze raus, gerade rauskriegen soll, das wird, glaube ich, das wird nichts sonst.
Ja, das ist schlecht. Da ist auf jeden Fall gut, dass ihr jetzt die Option habt, da in den Keller von den Eltern von deinem Freund zu ziehen.
Ja.
Um da der Hitze so ein bisschen zu entfliehen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da nochmal bei meinen Eltern im Keller mein Quartier aufschlage, um da ein bisschen runter zu kühlen.
Ja, also es ist, so schön es ist, ich finde, es könnte schon so ein bisschen Wüsten-Vibes bräuchte ich, dass es nachts trotzdem kalt wird.
Ja, ich meine, hier ist auch irgendwie keiner so richtig darauf vorbereitet. Vielleicht müssen wir in Deutschland irgendwann dann doch auch immer Klimaanlagen.
Ja, und ich glaube, es ist auch,
bauen.
Das Problem ist halt auch einfach Stadt. Also ich merke das, ja. wenn ich mit dem Fahrrad von der Arbeit zurückradel, auch witzig, habe ich heute Morgen übrigens festgestellt. Heute habe ich irgendwie die Stories hier. Sorry, dass ich zu viel Privates erzähle. Aber ich habe heute Morgen, wollte ich eine Route planen. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Strava einfach denkt, dass ich in Merheim wohne. Also mein Strava plant automatisch meinen Startpunkt auf der Arbeit. Was jetzt offiziell das Zeichen dafür ist, dass ich zu viel Zeit auf der Arbeit verbringe.
Wahrscheinlich.
Ja, also mein Handy verortet mich nicht mehr in meiner eigentlichen Wohnung, sondern auf der Intensivstation in Merheim. Nichtsdestotrotz, wenn ich nach Hause radel, dann gibt es so eine kurze Schneise, bevor ich auf die Kalker Hauptstraße komme, wo wirklich die Hitze steht und es auch sehr häufig nach menschlichen Exkrementen riecht, gestern sehr extrem. Da gibt es so einen Sweet Spot, da ist auf der einen Seite geht ein langes Waldstück eigentlich, so gefühlt rund um Köln, und auf der anderen Seite ist die Merheimer Heide, heißt es, glaube ich, das einfach so freies Feld ist und auch mit Bäumen durchbrochen. Und das ist so ein 100, 200 Meter langer Patch, wo sich diese beiden Seiten treffen, wo einfach keine Häuser stehen. Und da ist es einfach gefühlt 4 Grad kälter. Und du merkst einfach, das Hauptproblem an der Hitze ist halt auch einfach Beton.
Ja, also, auf jeden Fall. Also Grünflächen machen da so einen krassen Unterschied. Sobald man aus der Stadt rausfährt, ist es auf jeden Fall ganz anders.
Ja, und also allein ins Bergische zu fahren, da hat es halt auch einfach irgendwie 2-3 Grad weniger und die Hitze ist irgendwie deutlich erträglicher. Und jetzt, also man merkt es ja auch einfach, die Wände, die sonst kühl sind, sind halt einfach jetzt aufgeheizt und alles strahlt einfach nur noch Wärme ab. Dementsprechend, ja, zurück zu Tour de Suisse, da war es auch warm, so. 5 Etappen an der Zahl, gottlos viele Höhenmeter, muss man sagen. Vor allem auf der letzten Etappe, also ich konnte es kaum glauben, als ich es gelesen habe, weil man muss ja auch immer sagen, man kennt von den Männerrennen auch so Etappen mit irgendwie 3500 Höhenmetern, vielleicht auch mal 4000 Höhenmetern, aber die strecken sich dann meistens so auf 200 Kilometer, aber auf 180. Die Tour de Suisse hat einfach mal 3000 Höhenmeter auf 100 Kilometer gepackt auf der letzten Etappe. Dementsprechend war das auch so die entscheidende GC-Etappe eigentlich. Davor gab es auf jeden Fall schon mal viel hin und her im GC. Die erste Etappe, ich meine, heutzutage sagt man da, dass es eigentlich eine Flachetappe war, gefühlt mit 110 Kilometern und 1600 Höhenmetern. Da ist am Ende eine große Gruppe weg, nach einer Attacke von Franzi Koch eigentlich. Also Franzi hat es so ein bisschen initiiert. Und Lauren Dixon macht genauso weiter wie beim Giro, sieht da auch wieder richtig stark aus und kommt zusammen mit Femke de Vries in den Sprint, wird aber da von Femke de Vries abgestellt, sage ich jetzt mal. Und sehr schön eigentlich für sie, weil Femke de Vries macht damit als 32-Jährige ihren ersten Pro-Win und dann gleich einen World-Tour-Win. Also dementsprechend Glückwunsch an der Stelle. Ist ja dann doch auch was Besonderes, wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und vielleicht noch nicht den ganz großen Erfolg hatte, dann so in eine Rundfahrt zu starten und dann erstmal den GC-Leader zu stellen. Das ist ja eigentlich auch ganz...
Ja, auf jeden Fall. Also ganz Besonderes dann nochmal auch. Und Liane war ja auch vorne in der Spitzengruppe dabei, die musste sich dann aber zurückfallen lassen, um dann quasi hinten zu arbeiten für Marlen Reusser, weil sie einfach mit dem großen GC-Stil Ziel für Marlin in die Rundfahrt gegangen sind, die ja auch schon 2 oder 3 Mal vorher die Tour de Suisse gewonnen hat und hat dann quasi hinten gearbeitet, sonst vielleicht auch noch vorne dabei gewesen wäre, um nur mit dem Etappensieg mitzufahren. Aber da muss man dann einfach im Team, gibt es dann halt einfach eine Rangliste, sage ich mal, von Prioritäten und da geht halt dann GC einfach vor Etappe.
Ja, und da sind wir auch wieder bei den Locals, die gut fahren bei Rundfahrten im eigenen Land. Genau, wer auch gut aussah, fand ich, aber sich dann vielleicht zu schnell so ein bisschen übernommen hat, weil ich finde, sie hat so eine gewisse Dominanz ausgestrahlt und ist dann trotzdem mit Rückstand ins Ziel gekommen, war Urszka Siegert.
Ja, da hat es ja bergab dann einfach nicht ganz gereicht.
Ja, aber ich fand auch, sie ist erst so losgefahren und hat alle anderen unter Druck gesetzt und sah entspannt aus und dann haben andere übernommen und dann sah sie so richtig dann sah sie einfach nicht mehr so entspannt aus wie vorher, unabhängig von den Abfahrten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, die Tour de Suisse auf jeden Fall nicht das gewesen, wie sie sich das vorgestellt hat. Nee. Dann auf Etappe 2 war es?
Ja, ich glaube Etappe 2. Ja.
Schwer gestürzt. Ich habe das Video auch mir angeguckt. 1 Kilometer, also wirklich direkt unter der 1-Kilometer-Marke in der schon hinteren Gruppe, also auch nicht mehr um den Sieg gefahren, einfach über so eine Bodenwelle gefahren und den Lenker verloren und wirklich, also sich komplett abgelegt und hat sich dann auch den Kiefer gebrochen, ja, glaube ich. Und er sah auf jeden Fall ganz übel aus.
Ja, leider. Deshalb gute Besserung an der Stelle. Ist halt auch, also ich, gerade bei diesen Bodenwellen, habe ich voll oft im Training, dass ich auch denke, ah, das war jetzt aber auch Glück, dass ich gerade den Lenker so in der Hand hatte oder dass ich gerade nicht irgendwie die Hand an der Flasche hatte. Oder manchmal hat man es ja auch, dass man schon merkt, ich rutsche drüber über den Lenker und man kriegt es dann irgendwie abgefangen und manchmal halt dann nicht.
Ja, das ist dann, wenn man da gerade so ein bisschen unvorbereitet vielleicht einfach so eine Welle oder ein Loch trifft und da den Lenker verliert, dann machst du halt auch nichts mehr. Oder dass dir den Lenker umschlägt, dann verlierst du halt quasi direkt die Kontrolle und das ist ihr halt auch passiert und dann halt wirklich dann noch ungünstig einfach aufs Gesicht gefallen. Das ist auch, glaube ich, nichts, wo man tauschen möchte. Also nee. Kiefer stelle ich mir ganz schmerzhaft vor.
Nee, ich habe mir beim Red Hook mal den Kiefer gebrochen, beim Red Hook Crit, als ich noch Fixed Gear Rennen gefahren bin. Aber zum Glück stand der gut, dass man nichts irgendwie verdrahten oder verplatten musste. Aber es war einfach, also Gesicht heilt zwar voll gut, aber trotzdem vom Schmerz und doch durchaus unangenehm. Und ich muss auch sagen, die nachfolgende Untersuchung, weil die wollen ja immer ein bisschen ausschließen, dass man sich nicht die Orbita, also die Augenhöhle, den Knochen gebrochen hat. Und dann fühlen die so, also dir tut ja alles weh im Gesicht und du bist ja auch blau und eingeblutet. Und dann fühlen die so sie drücken sozusagen unters Auge und versuchen dann so den Rand von Orbita und dem Knochen abzutasten. Junge, 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 ey. Das war
schlimm.
Das war unangenehm. Aber ich hab's verdient. Ich bin ja meistens auf der anderen Seite und untersuche Menschen, die frisch operiert sind, irgendwie den Bauch und sage dann, Entschuldigung, ich muss da jetzt drücken, das wird kurz wehtun. Aber ja, wahrscheinlich Karma und ich hab's verdient. 2. Etappe, wir haben gerade schon über den Sturz gesprochen. Da gibt's schon den Twist im GC, nämlich Elisa Longoborghini fährt solo ins Ziel und sichert sich da den Tagessieg vor Sarah van Damme und Steffi Häberlin, auch wieder Schweizerin an der Stelle, auch wieder performt im eigenen Land. Und es gibt ein bisschen eine Aufregung, weil Reusser und Kasia, die ja auch auf jeden Fall mitfahren um den Gesamtsieg der Rundfahrt, falsch fahren und damit den anderen beiden sozusagen den Weg freimachen fürs Podium.
Ja, also ganz kurz vorm Ziel, die waren mit Sarah van Damme quasi zusammen und fahren dann einfach geradeaus, wo es eigentlich links geht. Und ja, manchmal frage ich mich auch, wie das passiert. Wobei man, wenn man im Rennen ist, dann kriegt man es halt schon auch nicht so richtig mit. Man ist halt ja auch total fertig. Im Gehirn ist gefühlt der wenigste Sauerstoff, weil man alles für die Beine braucht. Und ja, es war auf jeden Fall ganz ungeschickt, konnten dann umdrehen und haben dann in Anführungszeichen nur 15, 17 Sekunden verloren. Aber ja, am Ende bei so einer Rundfahrt, da zählt halt im Zweifel jede Sekunde. Ja. Und man weiß ja auch nicht, wie es sich die Tage danach noch entwickelt.
War schwierig. Vor allem Marlene Reuser ist ja einfach schon ein paar Mal falsch gefahren. Das war doch Gent-Wevelgem, wo sie auch falsch abgebogen ist. Da war sie, glaube ich, solo vorne raus, ja. Dann ist sie auch falsch abgebogen. Und da muss man wirklich sagen, jeder, der Marlene kennt, also an der Hirnkapazität liegt es auf jeden Fall nicht, nee, weil das hat die Dame genug, muss man sagen.
Ist viel drin im Gehirn, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, es gibt
sehr
schlaue Fahrerinnen. Es gibt, glaube ich, auch wenige Fahrerinnen, die mehr Sprachen sprechen.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, dann ist man so im Fokus drin. Da kann es, glaube ich, schon mal passieren. Ist dann auch immer schwierig, weil manchmal gibt es dann auch, was ja auch schon oft passiert ist in der Vergangenheit, wo die Deviation, wo dann die Autos rausgelassen werden, weil die Autos halt immer nicht übers Ziel fahren dürfen, dass Fahrer dann da reinfahren, weil da einfach die Absperrung dann offen ist, weil die Autos hinter den Fahrern dann da rausfahren müssen. Aber ja, hat ja Marlene zum Glück doch nicht ganz geschadet.
Nee, durchaus nicht. Da kommen wir gleich hin. Auf der dritten Etappe können wir weitermachen mit den ersten Pro-Wins, zumindest außerhalb von Zeitfahren. Da gewinnt nämlich in einem Sprint aus einer großen Gruppe, diesmal auch eher Flachetappe mit 1000 Höhenmetern auf 120 Kilometern, gewinnt Zoe Beckstedt mit einem gottlos langen Sprint, wirklich.
Ja, es war ja schon fast eine Attacke und kein Sprint
mehr, ja, genau,
gefühlt.
Also es war nicht so ein Late Flyer, aber es war auch nicht so ein richtig langer Sprint, es war irgendwas dazwischen.
Ja, es war wirklich, die kommt da mit einem Antritt von der linken Seite, keine Ahnung, 500 Meter vor Ziel war es, glaube ich, und reißt da auch direkt so eine Lücke, also die hatte so eine Übergeschwindigkeit nach ihrem Antritt, das war wirklich der Wahnsinn, also extrem schnell.
Ja.
Und zieht dann einfach durch bis ins Ziel.
Genau, man dachte dann auch so, okay, oft steht man dann ja da plötzlich und dann fahren doch alle dran vorbei, aber Zoe hat es durchgezogen und hat damit auch ihren ersten World Tour Sieg gesichert. Und Lisa Longomorgini bleibt weiterhin im GC vorne, weil auf der Sprintetappe sich keine großen Änderungen ergeben haben. Lily Williams, muss man sagen, fährt als Zweite ins Ziel. Ist auch so ein bisschen, man merkt so, finde ich, oder was ich krass finde, man merkt gerade, die Kanadierinnen sind so richtig am Kommen. Und eine Zeit lang haben ja auch die Amerikanerinnen so richtig dominiert mit Veronica Viewers, die auf einmal da war und richtig stark gefahren ist, mit Kristen Faulkner. Natürlich dann auch immer noch Corinne Rivera, ne?
Ja.
Die dann auch immer noch, mit der eben auch immer zu rechnen war. Aber jetzt gerade die amerikanische Dominanz eher weniger, aber Lily Williams liefert
die
eigentlich immer
die Fahne ab. Trotzdem noch hoch.
Ja.
Also, ja, beim Giro ja auch schon Zweite geworden auf der einen Etappe. Die ist auf jeden Fall eine super, super starke Fahrerin. Auch auf der Bahn im Vierer viel gefahren. Und ja, dann ja auch so ein bisschen in der Pflicht gewesen, nachdem Zoe da so früh losgefahren ist, einfach hinterher zu stiefeln. Und hat da aber auf jeden Fall gut durchgezogen.
Ja, ist auch so eine Fahrerin. Es gibt ja so Leute, die sieht man. Und dann denkt man so, ja okay, also du bist einfach auch geboren, Athletin zu sein. Und die ist auf jeden Fall so eine von denen. Also man sieht sie und die Frau ist nur Venen, Knochen, Muskel, Haut. So.
Ja, also ja, super stark. Aber auch, also super nette Fahrerin.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich kenne sie jetzt nicht so richtig gut, aber so ein bisschen und immer total sympathischen Eindruck.
Absolut. Ja, dann sind wir, gerade eben haben wir gesagt, außerhalb von Zeitfahren, dann sind wir schon wieder bei Zeitfahren. Und da hatten wir gleich drei Weltmeisterinnen in unterschiedlichen Kategorien eigentlich am Start. U23, Elite und U19, glaube ich, Weltmeisterin, die alle so untereinander gebettelt haben. Und Reuser, ich meine gut, man muss sagen, das war ein Zeitfahren, was ihr eigentlich auf den Leib geschneidert war. So. Und dann braucht sie ja nicht mal unbedingt ein Zeitfahren, was ihr auf den Leib geschneidert ist, weil sie ist nicht ohne Grund Weltmeisterin.
Richtig.
Das kann sie schon ganz gut. Gewinnt mit 11 Sekunden vor Zoe Bextedt, die das ja auch ganz gut kann. Da sahen, muss ich sagen, die Leute, so wie es halt meistens ist, nach Zeitfahren wenig entspannt aus, muss man sagen. Die sind alle doch sehr tief gegangen.
Wenn man nach dem Zeitfahren entspannt aussieht, hat man auch irgendwas falsch gemacht im Zeitfahren, glaube ich.
Durchaus. Und Loes Adegeest wird Dritte vor, muss man auch mal erwähnen, weil Franzi jetzt nicht, ich würde sagen, Zeitfahren war jetzt nicht bisher so ihr klassisches Forte.
Nee, immer so schon immer gut gewesen, genau. Aber es war jetzt nicht ihre Hauptdisziplin auf jeden
genau.
Fall. Und da aber als Vierte so kurz vor der deutschen Meisterschaft auf jeden Fall gutes Ausrufezeichen gesetzt. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt bei der deutschen Meisterschaft umsetzen kann.
Und dann muss man ja auch mal kurz aus Techniksicht sagen, Canyon, Specialized, ne?
Naja, Trek noch dazwischen. Los Adegeest ist kein Trek.
Stimmt, die ist vorher Specialized gefahren.
Genau.
Na gut, Trek kann also auch was.
Trek kann wohl auch Zeitfahrräder.
Na gut.
Aber ja, Canyon auf jeden Fall Doppelsieg gefahren.
Damit schiebt sich Reusser im GC nach vorne vor Elisa Longoborghini mit knapp 10 Sekunden. Und jetzt sind wir in der Etappe, die ich gerade eben schon angesprochen habe, die GC-Entscheidung bringen sollte und auch gebracht hat mit eben besagten 3000 Höhenmetern auf kurzer Strecke. Und da muss man sagen, hat dann eigentlich die Etappenentscheidung am Ende auch die GC-Entscheidung gebracht.
Ja, also ganz verrückte Etappe. Die sind in der Mitte vom Berg gestartet, hochgefahren, runtergefahren, einmal ganz hochgefahren, wieder runtergefahren und wieder bis zur Mitte, wo sie sozusagen gestartet sind, gefahren. Und ich glaube, da hatten auch ganz viele Fahrerinnen einen ganz harten Tag. Und ja, das war einfach dann am Ende, ja, da wurde das GC von vorne bis hinten geschrieben.
Ja, und man muss auch sagen, man hat ja Marleen Reusser schon immer stark gesehen an Anstiegen und immer stärker werden an Anstiegen. Aber man hatte schon immer eher so das Gefühl, sie fährt mit und kriegt es dann gerade so hin, um eben im GC zu bleiben. Aber jetzt hatte man das Gefühl, sie fährt nicht nur mit, sondern sie dominiert es.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sie auch selber gesagt, ihr wird ja mal so ein bisschen nachgesagt, dass sie nicht die klassische Bergfahrerin oder GC-Fahrerin ist von ihrer körperlichen Erscheinung.
Also muss man ja auch sagen, ist ja auch so.
Ja, ich meine, man stellt sich halt Bergfahrerin immer so kleine, dünne Püppchen vor quasi.
Ja, und die ist ja auch trotzdem, sie ist und ja auch unabhängig davon einfach groß. So,
ja,
das hilft ja auch
groß,
schon nett.
Und als Zeitfahrerin ja auch eine sehr powerful Fahrerin. Ja.
Sie ist halt so ein Filippo Ganna der Frauen. Und Filippo Ganna sieht man jetzt auch nicht unbedingt bei der Tour im GC vorne.
Ja, aber einfach ihr gesamtes Leistungsvermögen ist halt so hoch,
ja,
dass sie halt quasi ihr vielleicht nicht ganz optimalen körperlichen Voraussetzungen einfach komplett wettmachen kann.
Ja.
Also wenn man halt stark genug ist, dann ist es auch egal, ob man dann 5 Kilo mehr wiegt als die anderen, die halt einfach irgendwie einen Kopf kleiner sind.
Ja, wenn die,
reicht dann halt trotzdem.
Wenn die Watt oder wenn der FDP stimmt, dann sind die Watt pro Kilo halt Watt pro Kilo, ne?
Richtig.
Ja, ja, auf jeden Fall gewinnt Reusser damit mit einem wirklich auch dominanten Auftritt den GC vor Cedrine Cabal, die jetzt innerhalb der Ergebnisse bisher noch nicht so richtig ins Auge gesprungen ist, aber trotzdem eine starke Rundfahrt gefahren ist und glaube ich damit auch einer ihrer besten Auftritte in den Anstiegen hatte bisher.
Ja, im Gesamtklassement auf dem Niveau auf jeden Fall großes Ausrufezeichen, hat ja dann auch die Nachwuchswertung gewonnen. Und ja, in Vorbereitung auf die Tour auf jeden Fall für sie, denke ich, nochmal ein richtig gutes und wichtiges Ergebnis.
Und komplettiert wird das Podium und damit auch das Podium des GCs durch Kasia Niewiadoma, die einfach, muss man schon sagen, die letzten Jahre ja eher ein bisschen so ein Auf und Ab hatte mit ihren Ergebnissen. Und jetzt finde ich dieses Jahr einfach sehr, sehr, sehr solide abliefert, dass man eigentlich das Gefühl hat, wenn sie im Rennen oder an der Startlinie steht, dann ist auf jeden Fall auch im Podium drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie wird auch die Tour als großes Ziel haben und scheint da ja in der Vorbereitung jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt dann auch, wie sie das dann umsetzen kann. Und ich glaube, die Tour wird so ein spannendes Rennen, weil einfach jetzt gerade so viele GC-Fahrerinnen auf so einem hohen Niveau unterwegs sind, was ja vielleicht die letzten Jahre noch gar nicht so der Fall war, wo es halt einfach so 3-4 gab, wo man wusste, okay, die machen den Sieg unter sich aus, aber die Liste finde ich mittlerweile so lang und so viele Fahrerinnen einfach, die auf dem Niveau fahren können, dass es echt spannend wird, da zu sehen, wenn die alle aufeinandertreffen, was das für ein Rennen gibt.
Voll, es ist halt, man merkt halt wirklich richtig, dass dieses, als die Tour losging, als Etappenrennen, dieses, okay, wir gehen in die Tour und eigentlich wissen wir alle schon, dass Van Vleuten alle dominieren wird, so. Das ist halt nicht mehr so, sondern man geht halt in die Tour und man denkt sich so, okay, es muss halt alles rund laufen und es muss jede Performance stimmen, diesmal ja auch mit Zeitfahren, mit Abfahrten, es darf keine Stürze geben, dass man halt so dieses Rennen für sich entscheiden kann. Und das macht es halt einfach ultra spannend und ich freue mich richtig, richtig, richtig auf die Tour.
Ja, und weil das Niveau einfach auch so angeglichen ist, wird es auch, denke ich, so wichtig, dass die Team-Performance halt auch einfach stimmt, dass die Unterstützung der Helferinnen halt einfach da ist, weil das am Ende dann wirklich dann den Unterschied machen kann, weil einfach alle so auf so einem ähnlichen Niveau sich befinden.
Jetzt ist es ja so, ich bin gerade noch mal kurz bei Pro Cycling Stats reingegangen. Pro Cycling Stats, jetzt ist ja wieder diese Woche, wo man Pro Cycling Stats den kompletten Überblick verliert, weil gerade laufen alle nationalen Meisterschaften und man guckt eigentlich rein und man hat nur Ergebnisse aus China, aus Andorra, aus Spanien, aus Großbritannien. Da ist Zoe Beckstedt gerade übrigens vor 17 Minuten Meisterin geworden im Zeitfahren. Auch wenig überraschend. Ich glaube, wir können einfach aufgrund der Menge der Informationen nicht auf jede nationale Meisterschaft eingehen. Aber da wir als deutschsprachiger Podcast fungieren und du ja auch am Wochenende bei der DM fahren wirst, werden wir auf jeden Fall schon mal die DM ansprechen. Und wenn wir eben noch über die 5. Etappe von der Tour de Suisse gesprochen haben und den Höhenmetern, muss man sagen, die deutschen Meisterschaften stehen dem in nichts nach. Ihr sammelt auch fast 3000 Höhenmetern auf 130 oder 136 Kilometer. Ihr fahrt aber Runden.
Genau, wir fahren einen Rundkurs und der hat es in sich. Wir fahren so zwei kleine Vorbereitungswellen, sag ich mal. Und dann geht es eigentlich die Hälfte der Runde nur bergauf.
Ja, ich glaube so 11 Kilometer Anstieg.
Und dann geht es runter und dann fahren wir wieder unsere zwei Vorbereitungshügel und dann geht es wieder bergauf. Also ich glaube, wird wenig flache Meter geben. Ich habe die Runde noch nicht gesehen. Ich werde sie mir angucken, wenn ich da ankomme. Wird knackig.
Das heißt, siehst du dich vorne?
Ich denke, es könnte ein bisschen schwer werden für mich. Also wir haben ja doch einige deutsche Fahrerinnen, die wirklich sehr gut am Berg sind.
Ja.
Und da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen.
Naja, es ist ja auch, man muss halt auch sagen, die Fahrerinnen, die wir gerade haben, die gut am Berg sind, die können halt auch international
die
sehr viele
halt
gute Bergfahrer
genau, Berg.
Stehen lassen und dann zu sagen, ja, da fahre ich jetzt einfach mal mit bei so einer Runde, obwohl das jetzt nicht meine Stärke ist, wird einfach schwierig.
Ja, am Ende müssen wir gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Cooling Strategy wird auf jeden Fall ein ganz großer Punkt sein, wer am Ende die extremen Temperaturen auch am besten verkraftet, was, glaube ich, auch am Ende den größten Rennunterschied machen kann, weil es wird extrem warm, bergauf ist es noch viel wärmer als im Flachen, weil einfach noch weniger Fahrtwind ist. Und ja, ich werde natürlich mein Bestes geben und hoffe, so lange wie möglich bei den Guten vorne mitfahren zu können. eventuell auch vielleicht über einen früheren Angriff weiter ins Rennen reinzukommen oder so. Das muss man dann gucken. Mit Linda habe ich ja dann auch dieses Jahr eine Teamkollegin am Start, wo wir uns dann zusammen irgendwie tun können. Und ja, sie hatte jetzt eigentlich ganz gute Form. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre aktuelle Bergform ist, aber wenn sie da gut drauf ist, dann werde ich mich auch voll in ihren Dienst stellen. Und trotzdem wird es, glaube ich, schwer, einfach mit den Starterinnen, die wir haben, die gerade so gute Form haben und einfach internationale Spitze sind am Berg, da am Ende noch eine große Rolle zu spielen, glaube ich.
Ja, ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie du sagst. Es gibt ja dann einfach Fahrerinnen, die wissen, dass sie nicht die Stärke haben am Berg, wie jetzt eine Antonia zum Beispiel, aber über Taktik halt kommen können. Und das kann ja schon manchmal auch ein bisschen was ausmachen, gerade bei Runden.
Ja,
und ich mein, ohne Radio.
Deutsche Meisterschaft ist ja immer noch mal ein ganz anderes Rennen. Keiner hat irgendwie eine volle Mannschaft da. Und das gibt immer so eine ganz eigene Renndynamik bei nationalen Meisterschaften. Und ja, Antonia ist mit Sicherheit auf dem Papier die stärkste Bergfahrerin. Der lange Berg ist halt aber auch nicht super steil. Zumindest zwischendrin hat er auch immer wieder so flachere Abschnitte. Das heißt, da spielt Windschatten und so dann auch wieder eine große Rolle. Und wenn man sich da geschickt anstellt und renntaktisch gut ist, dann heißt es auch nicht, dass Antonia da ein einfaches Spiel hat, nur weil sie jetzt quasi auf dem Papier gerade die stärkste Bergfahrerin ist vielleicht. Deswegen denke ich, es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Und Franzi Koch, letztes Jahr das Rennen war auch super schwer und sie hat das dominiert und hat dieses Jahr ja gefühlt eine noch viel bessere Form als letztes Jahr. Dementsprechend denke ich, sie hat da auch schon eine sehr große Chance, den Sieg wieder einzufahren.
Wie sieht's denn aus beim Zeitfahren? Bist du auch beim Zeitfahren dabei oder bist du nur beim Straßenrennen dabei?
Ich fahre nur das Straßenrennen. Ich lasse das Zeitfahren weg. Einfach, weil ich mir da auch nicht sonderlich große Chancen dieses Jahr ausrechne oder generell, weil nicht so viel Fokus für mich auf dem Zeitfahren liegt und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse es weg und fahre nur das Straßenrennen.
Ist aber auch, ich finde es immer so ein total interessantes Phänomen, wenn man oft bei den anderen Nationalitäten beim Zeitfahren in die Startlisten guckt, beziehungsweise in die Ergebnislisten, dann sind da halt manchmal selbst bei den größeren Radsportnationen so 20 Leute am Start. Und in Deutschland sind immer so 60 bis 80 Starterinnen. Also ja. Irgendwie ist so, Zeitfahren in Deutschland ist so ein richtiges Ding.
Da fahren echt super viele mit. Und ich verstehe es, also Zeitfahren ja auch eine super coole Disziplin. Und da die Chance zu haben, bei dem Rennen am Start zu stehen. Und dann gibt es ja auch für die Bundesliga-Fahrerinnen Bundesliga-Punkte, glaube ich. Deswegen für die ja auch dann nochmal ein großer Anreiz, einfach da am Start zu stehen.
Ja.
Und ja, nichtsdestotrotz, für mich macht es einfach persönlich keinen Sinn, glaube ich, weil Zeitfahren ist so eine Disziplin, wenn man da nicht vollen Fokus und viel Energie reinsteckt, dann ist man halt ja schon gar nicht konkurrenzfähig. Material und Position und alles macht da so einen großen Unterschied. Und nicht, dass ich nicht die Möglichkeiten hätte, mit meinem Papa zu Hause mich da richtig drauf vorzubereiten, aber vom Team haben wir jetzt da auch nicht so einen großen Fokus drauf und da auch nicht die Unterstützung, dass die sagen, okay, wir fördern das so richtig. Deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, okay, ich konzentriere mich einfach auf andere Sachen und da gehört das Zeitfahren im Moment einfach nicht dazu.
Ja, voll. Deshalb finde ich es ja auch oft noch überraschender, weil du ja auch einfach mit Begleitfahrzeug, mit Rolle, man braucht einfach so viel Vorbereitung und dann sind ja teilweise auch die Zeitfahren an so Stellen, wo war das? War das Cottbus? Vor ein paar Jahren, irgendwie vor vier Jahren oder so, wo wir dann einfach auf so einem freien Feld waren und es gab keinen Schatten. Es gab keinen Schatten. Low-key. Es gab wirklich gar keinen Schatten. Habe ich jetzt gerade wirklich low-key gesagt? ich weiß nicht mal, ob es richtig angewendet war. Nee, es war nicht richtig angewendet. Okay, vergesst alles. Ich kann das nicht. Ich bin Millennial. Ich kann keine Gen-Z-Sprache. Naja, auf jeden Fall gab es da keinen Schatten und ich hatte wirklich dann nur Glück, dass ich dann bei damals noch Jumbo Visma am Bus mich warm fahren konnte und da den Ventilator nutzen konnte und den Sonnenschirm und sowas, weil ich sonst, ich wäre einfach, ich hätte in der prallen Sonne, hätte ich mich einfahren müssen und ich habe mich dazwischen immer wieder ins Auto gesetzt, weil das der einzige Schattenplatz war.
Ja, und nationale Meisterschaften ist ja dann auch nicht, jedes Team schickt zu jeder Meisterschaft einfach dann Unterstützung. Zum Beispiel, ich war halt letztes Jahr alleine, da kam halt niemand, ich habe halt dann alles mit meinen Eltern organisieren müssen oder mich selber organisieren müssen und meine Eltern helfen mir da und das ist auch gar kein Problem und die kennen sich am Radsport zum Glück auch gut aus, aber da hat man einfach viel mehr Eigenverantwortung und wenn man dann da noch so ein Zeitfahren hat, dann braucht man jemanden, der hinterherfährt, der das auch gut kann. Zum Beispiel bei meinem Bruder dieses Jahr fährt auch mein Papa hinterher. Lidl Trek ist zwar mit Unterstützung vor Ort, aber man braucht ja dann auch einfach viele Leute, um dann allen Fahrern hinterherfahren zu können. Und ja, ist einfach enorm logistischer Aufwand generell. Und ja, dann müsste ich mir dann zweimal überlegen, ob ich das dann noch extra mache.
Da muss ich aber auch sagen, manchmal macht das ja auch so spannend, weil, wie du sagst, es braucht immer viele Leute. Und dann weiß man ja manchmal bis zum Ende nicht, wer bei einem hinten im Auto sitzt. Weil man, wenn man auch mehrere Fahrerinnen hat, und das war halt bei Canyon SRAM immer so, wir waren halt mehrere Fahrerinnen und je nachdem, wie dann die Startaufstellung ist, sind ja die anderen noch auf der Strecke und man muss dann irgendjemanden nehmen, der dann im Auto sitzt. Das Witzige war, in meinem ersten Jahr war das bei mir Olli, einer unserer Mechaniker, und der ist halt Berliner und hat auch so eine richtige Berliner Schnauze. Und es war einfach so witzig, weil der war so gut im Radio, der hat immer gesagt so, Tanja, das ist dein Tag. Ich gucke hier auf den Tacho. Ich habe hier 50 drauf. Also einfach so richtig breite Berliner Schnauze. Ich hoffe, hier fühlt sich jetzt gerade niemand durch meinen schlecht nachgemachten Dialekt angegriffen. Aber das war so gut. Also ich hatte einfach immer ständig ein Grinsen im Gesicht. Und das Jahr drauf, war auch unklar, wer bei mir hinten im Auto sitzt. Und dann hieß es so, ah ja, macht Erik Zabel. Und damals hatte ich Erik Zabel so einmal getroffen und halt immer noch so mein absoluter Kindheitsheld. Jetzt mittlerweile kennen wir uns ja besser und ich bin entspannter, wenn ich ihn treffe. Und da war ich war so aufgeregt, dass ich dachte, dass ich von der Stadtrampe falle vor Aufregung. Das war so wild, dass ich einfach dachte, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier als kleiner Idiot auf meinem Fahrrad sitze und Erik Zabel sitzt hinten und fährt im Auto hinter mir her. Das war auf jeden Fall so meine Highlights.
Herr Radsport, schon eine verrückte Welt irgendwie.
Ja, definitiv. Ja, genau, das Zeitfahren ist, glaube ich, auch relativ anspruchsvoll. Also ich finde, man guckt sich dieses Profil an und es ist irgendwie so weder flach noch bergig. Aber ja, glaube ich, so als dass man gut pacen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der wichtigste Faktor, wie gesagt, nochmal auf die Temperatur zu sprechen zu kommen.
Ja.
Was auch einen extremen Unterschied macht, es gibt auch Fahrer, die kommen damit besser klar, die kommen damit nicht so gut klar. Man kann dann auch im Zweifel nicht mit den normalen Wattwerten losfahren, wenn man da einmal überhitzt, dann kann es halt auch sein, dass man völlig stehen bleibt. Da dann für sich selber die richtige Pacing-Strategie zu finden, wird auf jeden Fall entscheidend. Weil es halt auch kein kurzes Zeitfahren ist. Also du kannst halt dann auch richtig überhitzen. Und mit dem großen Zeitfahrhelm, da ist auch gar kein Luftzug da ungefähr. Da kriegt man auch so einen heißen Kopf direkt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da kann auch die ein oder andere Fahrerin vielleicht auch überraschend nicht performen, wenn man da irgendwie, was heißt, einen Fehler macht, aber das vielleicht auch an dem Tag einfach nicht so gut verkraftet.
Dass man zum Beispiel seine Kühlweste anlässt.
soll schon Leuten passiert sein, dass sie auch ihre. Aber dann überhitzt man wenigstens vielleicht
ja,
nicht so.
Aber was für ein guter Move, wenn man dann so Monate und Wochen und Tage auf irgendwelchen Bahnen mit Aerotests verbringt und dann lässt man einfach die Kühlweste an.
Ja.
Schon das, ein starker Move.
Haben sich mit Sicherheit einige der Aerodynamik- und Performance-Experten im Team die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, um Gottes Willen, so viel Arbeit und Geld und für nichts.
Für nichts. So nämlich. Ja, und also Startliste, ich habe jetzt gerade nochmal drüber geschaut. Also auf jeden Fall alles dabei, was Rang und Namen hat, aber natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, Dark Horses, die gar nicht so Dark Horses sind. viele Fahrerinnen, die sich jetzt auf Gravel spezialisiert haben, stehen am Start, wie eine Romy Kasper zum Beispiel, die jetzt vor allem gravelt, aber natürlich auch trotzdem einfach weiß, wie man Straßenrennen fährt. Eine Nele Laing, die jetzt einfach auch super gefahren ist. Eine Mieke Kröger steht am Start, zusammen mit ihren Rose Racing Circle Teamkolleginnen. Eine Anna Zöll, eine Sina Temm, die hier rund um Köln richtig stark gefahren ist, steht am Start. Also ja, ich bin mal gespannt. Die DM ist ja trotzdem sehr oft für Überraschungen gut. Du bist am Start mit deiner Teamkollegin, Hanna Ludwig steht am Start und natürlich, wie gesagt, Rosa Klöser auch als Gravel-Fahrerin, die sowohl Straße als auch Gravel fährt. Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind. Also ja, es ist spannend und kann man es irgendwo sehen? Hast du da Infos zu?
Es wird auf jeden Fall übertragen, weil ich habe mit denen gesprochen, die das Rennen in Thüringen quasi, die Agentur, die das gefilmt hat, Moto Media, glaube ich, aus Belgien oder Niederlanden kommen die. Und die haben auch gesagt, die sind bei der Deutschen Meisterschaft. Also es wird irgendwo übertragen werden. Wir recherchieren das und machen vielleicht einen Link in die Shownotes.
Ja.
Oder schreiben es rein. Und
oder posten es in der Story.
Oder posten es in der Story. Und alle, die im Umland wohnen, natürlich auch gerne persönlich
an die Strecke.
Den Leuten beim Leiden zugucken.
Top. Ja, ich würde sagen, wir haben es für heute. Und wir hoffen, dass diese Audio-File jetzt verfügbar ist. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann war sie verfügbar und gut. Wenn nicht, dann wird es nie jemand erfahren. Aber dann gebe ich auch einfach auf, muss ich sagen. Ja, danke bis hierhin fürs Zuhören. Wir wünschen euch stets einen kühlen Wind und stets volle Radflaschen für die nächsten Tage.
Ja, passt auf euch auf. Übertreibt es nicht. Es ist ein schwieriges Wetter. Man muss jetzt keine sportlichen Höchstleistungen erbringen, glaube ich.
Ja.
Geht trotzdem raus, bewegt euch ein bisschen in der Sonne, aber passt euch auf. Habt immer die nächste Tankstelle oder Supermarkt im Hinterkopf, wo man Getränke auffüllen kann.
Und vor allem denkt auch dran, Hitze trägt trotzdem dazu bei, dass Patienten, sag ich schon, verbringt zu viel Zeit da, dass Menschen zu Aggressionen neigen, auch im Straßenverkehr. Das heißt, passt da auch auf euch auf, weil man merkt an den heißen Tagen, dass Leute doch irgendwie ein bisschen anders überholen und ein bisschen erzürnter sind, wenn man mit dem Fahrrad auch noch meint, man muss durch die Gegend radeln. Deshalb passt da gut auf euch auf. Es ist zurzeit viel los bei uns. Dementsprechend merkt man einfach, die Leute sind draußen, die Leute sind aber auch teilweise unvorsichtig, die Leute sind auch teilweise einfach betrunken, muss man sagen. Aber ja, passt gut auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Genießt die Hitze auch ein bisschen, weil ich glaube, nächste Woche wird schon wieder kühler und dann kommt auch ab und zu der Regen. Dementsprechend, wir freuen uns ja auch ein bisschen, wenn wir den Sommer in der Form genießen können.
Auf jeden Fall. Und dann hoffen wir jetzt, dass wir unsere technischen Probleme hier ablegen können und dann in einer absoluten Regelmäßigkeit hier wieder für euch da sein können.
Genau, wir haben bis Ende August unsere Aufnahmetage geplant. Teilweise mit Gästinnen, teilweise stehen da noch Zusagen aus. Aber wir freuen uns und wir hoffen, ihr freut euch auch und sagen bis bald.
Tschüss.